28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
hier. Ey Leute, passt mal auf, hier hinten
ist
ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken jetzt auf.
Genau, einmal warten mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn's klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso,
wenn's klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird,
wenn es klappt.
Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Also von mir erwartet man gesungene Einleitungen, ja. Aber nicht von unserem seriösen Teil der Area Games Redaktion, dem Chefredakteur,
ja.
Alexander Laschewski-Vogt.
Das ist, glaube ich, die Sonne, die auf das Gehirn von Alexander Laschewski-Vogt keinen guten Einfluss hat.
Genauso wenig wie Daniel Pog, der
genau.
Neben ihm sitzt.
Genau.
Und schlechten Einfluss auf sein Hirn und seine Nase.
Ja. Und auf Johannes Krohn, den wir leider als Hitzeopfer.
Ja. Tja, was ist denn mit dem passiert? Ich habe es ja noch nicht erfahren.
Nee, Johannes Krohn kann leider heute nicht zu uns stoßen.
Mhm.
Und das liegt daran, dass er heute einen sehr stressigen Unitag hat mit irgendwelchen Klausuren und sonst irgendwelchen Dingen. Also Uni-Zeug halt. Außerdem hat er, und da hat er nicht unrecht, er hat ehrlich zugegeben und gesagt, ich habe eh nichts gespielt.
Achso.
Nee, damit es nicht wieder so ein Fiasko gibt wie letztes Mal, habe ich mir gedacht, so gut, dann schaffen das der Daniel und der Alex. Auch so. Machen wir.
Ich habe ihn durch ein Glas Cola ersetzt,
ja.
Das hier auf dem Tisch steht.
Ich werde mich noch an meinem Red Bull delektieren. Nee.
Erst einmal eine kleine Richtigstellung von mir, Daniel Pog.
Ja.
Und zwar stelle ich hiermit fest, dass ich in der letzten Ausgabe des Area Games Podcast, wie vielte war das?
Die 51.
Dann ist das jetzt die 52.
Richtig.
Den Verein fairer Kämpfe gegen Kraken beleidigt habe.
Ja.
Weil ich einen Kraken hilflos essen wollte, während er lebt. Deswegen stelle ich hiermit auch fest, dass ich beantrage, dass Greenpeace unterstützt wird, dass dieser Kraken in Freiheit gelassen wird, damit ich in einem fairen Kampf Krake gegen Boot und Harpune gegen diesen Kraken kämpfen kann.
Ja.
Und ich möchte auch bei Greenpeace klarstellen, Tiere, die ich auf dem Weg zu diesem Kampf überfahre, werden gegessen. Sie sind nicht umsonst gestorben.
Heißt das dann überschwimmen?
Ja, stimmt. Und sollte ich zum Beispiel einen großen Walfisch überschwimmen, kann ich natürlich nicht essen, den würde ich dann an diese Rückständigen da hier, diese Völker in Afrika schicken, damit die was zu essen haben und würde das gegen Elfenbein tauschen. Also wenn ihr in Afrika lebt, in einem rückständigen Stamm, dann wisst ihr um dieses kleine Tauschgeschäft Bescheid. Aber das ist nur eine kleine Richtigstellung von meiner Seite, damit wir da keine Probleme bekommen.
Jetzt sind natürlich deine Fans draußen enttäuscht, weil sie ja Peniswitze erwarten und stattdessen zum wiederholten Male diese langweilige Krakengeschichte.
Die Sache mit dem Kraken ist einfach aus dem Ruder geraten letztes Mal. Da möchte ich mich für entschuldigen, weil das mir im Nachhinein unangenehm war, dass ich da Menschen mit verletzt habe, die sich für faire Kämpfe gegen Kraken einsetzen.
Ja. Ich finde das gut, dass du das angesprochen hast, weil das bringt mich nämlich auch gleich zu einer Richtigstellung. Auch ich habe einen Fehler gemacht
beim letzten Podcast. Du wusstest nicht, dass sie noch nicht 18 ist. Genau. Hatte ich auch schon ein paar Mal.
Beim letzten Podcast. Mein Gott, sie sah aber auch wirklich alt aus. Nein, aber beim letzten Podcast...
Ihre 90-Jährige.
Ja, wirklich. Ich hätte sie also wirklich keinen Tag jünger geschätzt. Mich hat nur gewundert, dass irgendwie kein Gras auf der Wiese war. Aber das heißt ja heutzutage nichts. Nein, Spaß beiseite. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte das sofort richtigstellen. Ich habe das schon in den Kommentaren richtiggestellt, aber ich möchte das nochmal in aller Ausführlichkeit machen, weil der Hinterwäldler, und das ist jetzt nicht mein Schimpfwort für den, sondern das ist sein Username, hat mich darauf hingewiesen. Und es ärgert mich so ein bisschen, dass ich in diese Falle getappt bin. Es ging um Toy Story 1 und 2 und die Synchronstimmen. Und es ging darum, dass ich gesagt habe, dass ich es doof finde, dass halt jetzt wieder unbedingt diese Mafia ja Bully Herbig und sonst was synchronisieren, wo das so schön war, weil bei Teil 1 und Teil 2 Tom Hanks das Ganze gesprochen hat. Und natürlich war das ein Fehler, weil bei Toy Story 1 und 2 die deutsche Stimme von Woody war Per Augustinski. den vielleicht noch viele von Klimbim kennen und der Sendung, wo die Männer ins Wasser geschmissen worden sind. Wie ist das so? Mann, oh Mann. Genau.
Ja.
Das ist, du kennst es ja.
Natürlich. Ja. Nee, ich bin nur gerade so geschockt. Also ich war schon damals geschockt. Beim letzten Podcast habe ich nichts gesagt.
Ja.
Ich wollte dich nicht bloßstellen.
Ja, ja, ja.
Ich dachte nur, in meinem, schon damals im Kopf, Alex, so etwas darf nicht passieren.
Ja, ja, ja.
Es gibt andere Redaktionen, da wirst du dafür sofort rausgeworfen.
Ich wäre fast, durchgekommen.
Ja.
Wenn dieser scheiß Hinterwäldler es nicht gemerkt hätte. Also, und das, wo ich wirklich mir immer einrede, mich einigermaßen gut mit Synchronsprechern und so auszukennen, aber dann kam wieder, da wurden mir meine Grenzen wieder dann doch gezeigt.
Und es ist einfach so, wenn es einer weiß, dann Hinterwäldler, hat ja. Es schon oft unter Beweis gestellt, der Junge kennt sich aus, gerade wenn es um solche Film- und Synchronsachen geht.
Ja. Da. Don't mess with the best.
Genau.
Nee. Ja.
Und die Besten sind bei uns.
Ja.
Das kann ja nur ein gutes Zeichen sein.
Ansonsten, ich hoffe, dass alle diesen Podcast jetzt auch hören können. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil es einige Änderungen auf iTunes gab. Und das führt zu einer kleinen, lustigen Geschichte, die ich versuche kurz zu umreißen, damit die Leute nicht zu gelangweilt abschalten. Letzte Woche war ein sehr tragischer und trauriger Tag. Als ich am Donnerstag ins Büro kam, stellten wir fest, dass in unser Büro eingebrochen worden ist. Und die Diebe, die Gauner, das hat sich gelohnt, denn die haben bei den Kollegen 3 Notebooks mitgenommen, ein iMac vom Nachbarn hier und mein MacBook, was ich ausnahmsweise irgendwie einmal im Jahr in meinem Büro gelassen habe, weil ich mit Fahrrad da war. Ja, war auch weg.
Und wir sitzen jetzt alle da zu Hause und hören alle Folgen des Area Games Podcasts auf deinem Laptop, wo die alle noch bestimmt
ja, gespeichert ja, haben. Ja, dieser Scheißpenner. Also, wenn einem, das war genauso, mir ist ja auch mal mein Auto geklaut worden. Das war damals ein Erbstück. Aber das ist eigentlich damals genauso. Ich hatte von meinem Opa einen Audi 80 geerbt und den hatte ich 2 Jahre lang gefahren und der wurde dann eines Nachts gestohlen. Und mich hat das nicht geärgert, dass der Wagen jetzt weg ist oder so. Das ist war jetzt auch nicht, der war nicht mehr viel wert, der war irgendwie 800 Euro wert oder so.
Der Opa auch noch drin, als er geklaut wurde.
nein, aber der Kofferraum war schon ausgefegt.
Ja.
Aber das, was mich am meisten geärgert hat, ist die Vorstellung, dass irgendwelche Arschlöcher, die ich nicht kenne und nicht mag, weil ich kann sie ja nicht mögen, weil ich mag ja Diebe nicht. Ja.
Jetzt in deinem Auto
durch die Gegend fahren und sonst was. Und deswegen war das umso erstaunlicher, als ich dann nach einem Monat später von der Polizei den Anruf bekam, wir haben ihr Auto wiedergefunden. Mhm. Weil da habe ich natürlich schon vor mir gesehen, so ein Auto innen voll mit Spermaspuren, Kotze.
War es ja vorher schon alles.
Die Kotze wäre neu dazugekommen. jedenfalls so wie so ein Auto, was so total zugemüllt ist, wo überall leere Kondome rumliegen und die Sitze aufgerissen worden sind, so aus Langeweile.
Das Coole ist, die ganzen Blutspuren von ermordeten Frauen werden dann den Dieben zugewiesen.
Ja. Ich habe das auch gleich gesagt. Haben Sie denn im Kofferraum nachgeguckt? Also der war leer, als ich das Auto folge. Also was immer da drin ist, ist nicht meins. Nee. Und dann stellte sich heraus, dass da bis auf so eine irgendwie, das war lustig, irgendwie eine Deutschlandfahne oder so. Also es waren irgendwelche besoffenen Jugendlichen, die damit irgendwie nur eine Spritztour gemacht haben und das Ding dann stehen gelassen haben. Aber netterweise auch die Fenster und also was zugemacht haben, also dass da auch nicht irgendwie über einen Monat lang Regen oder so reingekommen war. Da war eigentlich genauso wie vorher der Wagen. Mein MacBook allerdings, glaube ich, kriege ich auf die Art nicht zurück. Ich glaube nicht, dass es Diebe gibt, die sagen so, ich mache eine Spritztour mit dem MacBook, einmal bis der Akku alle ist und dann lasse ich es irgendwo liegen.
Ja.
Nee, stattdessen werden das wieder jetzt irgendwelche Artlöcher irgendwo verhögert haben und das ist jetzt das eine. Wenn einem ein Laptop geklaut wird, wo so viele Passwörter drauf sind wie bei mir, weil ich bin ja nicht so, du hast ja schon gesagt, du hast ja so eine angeborene Paranoia, dass du irgendwie immer alles löscht und sonst was, immer Passwort immer nie speicherst.
Ja, nie.
Ich bin das Gegenteil von dir. Ich bin so der total gläserne Bürger.
Ja.
Ich habe so ein Passwort für alles und das speichere ich. Und das führte dazu, dass an diesem Donnerstag ganz, ganz viele Passwörter von mir geändert werden mussten. Und da gab es dann eben auch die Sache, dass ich dann bei der Gelegenheit irgendwelche Webspace-Sachen aufgeräumt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe aus Versehen die XML-Datei und gelöscht, die dafür verantwortlich ist, dass bei iTunes unser Podcast drin ist. Und ich dachte mir so, okay, kein Problem, nehme ich die alte, aber die alte war ja auf meinem MacBook gespeichert. Und dann gab es das Problem, dass iTunes super zickig und super kompliziert ist, wenn man diese XML-Datei auf einen anderen Pfad hat. Weil man kann ja bei iTunes, und das finde ich total scheiße, es gibt keine Ansprechpartner, man kann damit niemand sprechen. Das läuft alles automatisiert. Und wenn man da einmal den XML-Pfad aus Versehen falsch einstellt und irgendwo hinleitet, wo man nicht mehr rankommt, dann kann man das nicht mehr ändern. Man kann da zwar Probleme melden und sonst was schicken, aber es passiert nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Airway Games Podcast hat in iTunes eine neue Adresse. Man muss suchen wieder nach Airway Games und der heißt jetzt Airway Games Cast. Und bei Airway Games Cast sind halt all die Sachen drin. Also falls ihr irgendwie zu den Leuten gehört, die das über iTunes abonniert haben
oder aber so. Aber die hören das doch jetzt nicht.
Nee, aber falls ihr vielleicht Leute kennt, die das über iTunes...
Noch oder, besser, wenn ihr Diebe seid, die ja zufällig hier in diesem Zeitraum, der gerade genannt wurde, eingebrochen haben, ja, vielleicht auch, oder Leute, die da ein MacBook zuletzt mal günstig irgendwo erstanden haben und auf einmal da überall Laschewski Vogt steht, dann... könnt ihr bitte so freundlich sein, uns den ganzen Krempel zurückzuschicken? Und ja,
meine Apple-Euphorie hat noch stark nachgelassen. Also nicht nur, dass mein iPhone 3G total langsam geworden ist, seitdem ich dieses scheiß 4.0-Update draufgezogen habe und dass da irgendwie alles irgendwie langsamer läuft. Nicht nur, dass das bei iTunes so super zickig ist, wenn man einen neuen... Weil ich dachte ja auch, wenn man sich mal anguckt, wie wir gerankt sind bei iTunes, ja? Mhm. So bei Hobbys, Spiele, sonst was, Audio-Podcasts sind wir immer so auf Platz 2 oder 3. Ich dachte eigentlich, dass ich bei Apple eine eigene Durchwahl hätte, wenn ich da anrufe. Ja, genau. So. Aber einer von den Premium-Podcasts ruft gerade an, ja?
Das kann ja nur Area Games oder
Veteran sein. Das kann nur dieser verrückte Schneider Jone sein.
Der jeden Tag hier anruft. Ja. Unser Podcast noch auf Nummer 1? Ja. Ich kann das im Internet nicht nachgucken.
Nein, also wie gesagt, auf Nummer 1 ist ja fest betoniert meistens immer der MTV Game One Podcast. Ja. Also das ist ja auch zu Recht bei der sozusagen Medienmacht dahinter. Aber ja, genau, also dass man da irgendwie mal jemand sagen kann, ey, hallo, hier, neue XML-Adresse, könnt ihr das mal austauschen?
Nö.
Und wenn man was löschen würde, so geht das auch nicht. Und was ich auch blöd finde, ist, wenn man sein MacBook, so wie ich, armerweise gestohlen hat, warum kann ich nicht irgendwo bei Apple die Seriennummer von dem Ding eingeben, dass die zumindest dafür sorgen, dass wer immer, was für immer für ein Arschwichser das als nächstes hat, damit zumindest kein iTunes benutzen kann und überhaupt nichts von diesen Apple-Diensten, weil dann sofort eine Meldung kommt, sie Penner haben gestohlenes MacBook.
Weißt du, was das Problem ist?
Nee.
Du hast dir weder das neue iPhone bestellt, noch das iPad geholt, noch irgendwie nur ein iMac geholt. Und Apple ist nur so lange dein Freund, wenn du immer dir die neuesten Geräte sofort kaufst.
Ja, ja. Ich deswegen auch. Und lustigerweise...
Hattest du damals diesen Care Protection, was
natürlich nicht
abgeschlossen?
Natürlich nicht, bin ich verrückt. Bei den Preisen. Der hat ja fast genauso viel gekostet wie das Ding. Ich hoffe jetzt, dass ich wenigstens, weil mein MacBook hatte ich mir ja privat gekauft, dass ich das irgendwie über die Hausratsversicherung wieder zurückbekomme. Und dann ist natürlich wieder witzig, wenn man dann wieder eine Weile außer Gefecht ist und sich nicht so informiert hat über Preise. Wenn man sich jetzt wieder anguckt, was man so für 500, 600 Euro für geile Notebooks bekommt, halt nicht von Apple, dann ist sozusagen wieder eine weitere Kerbe meiner, das ist so, als ob man Katholik ist und jetzt jeden Tag hört, dass einen die ganzen Priester und Pfarrer von früher, dass die andauernd Kinder gefickt haben. Man ist nicht mehr derselbe Gläubige. Ja. Man hat nicht mehr so diesen unschuldigen Glauben. Ja. So geht's mir mit Apple. Also als hätte ich mitbekommen, dass Steve Jobs eigentlich dann doch immer gern den Jungs an den Pullern fasst. Weil er ist nicht mehr so diese Lichtgestalt, die sie vor einem Jahr war. Ja. Aber ich will dich da nicht von abbringen, bei dir funktioniert das ja anscheinend alles noch.
Ja.
Wenn in spätestens einem Jahr dein iMac für 3.000 Euro allerdings in Flammen steht, ich hoffe, du hast den Service Protection Plan abgeschlossen.
Ich habe ja jetzt schon Angst, den Bildschirm sauber zu machen.
Ja.
Weil das ist ja das Problem. Der Bildschirm ist so das Empfindlichste und das, was auf keinen Fall kaputt gehen darf, weil das kannst du nicht austauschen. Dann kannst du das ganze Ding neu kaufen. Da steckt ja auch so alles drin. Und ich glaube nicht, dass er die Glasscheibe abgeschraubt. Das sind ja noch nicht mal Schrauben mehr. Und die ist bestimmt halt reingeschmolzen.
Das ist so ein BVG-Nothammer, der in Bussen immer hängt.
Ja. Und dann da ist letztens zum Beispiel ein Vogel gegengeflogen. Da ist immer noch der Blutfleck in dem Bildschirm. Weil,
wie viele Vögel fliegen ja immer dir durchs Zimmer?
Viele. Ja. Weil ich riesige Fenster habe, die immer offen sind.
Ja.
Liebe Einbrecher. Und,
auch jetzt?
Ja, tatsächlich. Und direkt an riesigen Bäumen, wo immer Vögel wohnen.
Ja.
Und oft sitze ich am Computer und höre auf einmal so ein Flattern und drehe ich mich um. Dann sitzt wieder so einer hinter dem Terminator-Kopf auf meinem Regal. Das scheint so die Lieblingsvögelstelle zu sein. Und dann muss ich natürlich immer die rausjagen, indem ich bestimmte Geräusche mache, die Vögel erschrecken.
Weiß ich nicht.
Und dann fliegen die immer entweder gegen
so ein Geräusch irgendwie ablenken.
Immer gegen den, das war ein sterbender Elch.
Ach so.
Davor haben Vögel Angst.
Wollte ich gerade sagen, warum haben denn Vögel vor sterbenden Elchen
Angst? Weil immer, wenn ein Elch umkippt, mindestens ein Vogel darunter begraben wird. Die alte Waldregel.
Ja, ja.
Dann fliegt er immer entweder gegen die Oberkante des Fensters oder gegen meinen Computer.
Ja.
Das ist eine kleine
lustige
wiederkehrende Regel in meinem Hause.
Ansonsten möchte ich erstmal schon mal Danke sagen für die rege Beteiligung unserer User an unserem Aero Games Feedback Sommer, wo es unter anderem auch um den Podcast ging. Und was besonders gut war, lustigerweise hat bestimmt keiner von den Podcast-Leuten gesagt, so, aber beim nächsten Mal quatscht bitte sehr die ersten 15 Minuten über eure scheiß MacBooks, die euch geklaut worden sind. Denn dieser Wunsch wurde jetzt erfüllt.
Ja.
Schade.
Einer hatte sich positiv über die letzte Krankengeschichte geäußert.
Ja, einer.
Der freut sich bestimmt jetzt wieder.
Ja. Aber wir haben noch ein paar Vorschläge bekommen, die ich sehr gut finde. Und die würde ich nochmal kurz rausnehmen. Der User Matt1980, oh Gott, endlich mal einer, das sind wieder so Geburtsjahrgänge, ja, die so nicht so völlig abstrus sind. Also 1980, ja. Da würde ich sagen, mein Gott, ey, das ist der...
Der hat John Lennon noch erlebt.
Ja, der das ist einer, der...
Frisch aus dem Zweiten Weltkrieg.
Der schon ein paar Jahre seinen Führerschein hat, ja, und nicht irgendwie erst gerade sich das Geld zusammenspart.
Ja, hat er Land noch mit wieder aufgebaut hier.
Ja. Matt1980.
Richtiges Trümmerkind.
Also, unser N20er hat gesagt, wir sollen die Struktur wieder ändern, dass die News zuerst kommen.
Der hat die Mauer auf und wieder abgebaut.
Ja, nein, also, mach die Leute mal. Du vergisst, dass du mit einem sprichst, der 1976 geboren ist.
Sein erstes Weihnachten war das erste Weihnachten, die ganzen... War letztens wieder bei, natürlich bei Two and a Half Men, die Folge mit der alten Frau.
Ja.
Das sind alte Leute-Witze.
Ja. Nee, scheiße übrigens.
Ich liebe.
Ja. Legastheniker meinte, wir sollten mal ein paar Spezialausgaben machen, zum Beispiel zum Thema Retro. Also eine Ausgabe eines Podcasts nur um eine Spielereihe zum Beispiel. Mhm. Auch keine schlechte Idee, dazu sollte die Spielereihe schon länger sein und wir sollten sie kennen.
Ja.
Da wird es dann schon eng, weil bei Deus Ex kriegen wir ja höchstens eine halbe Stunde zusammen bei nur zwei Teilen und der zweite war schlechter als der erste. Und,
ja.
Und so bei Final Fantasy, da hört es dann schon wieder auf, weil da kommt dann wieder Johannes und erzählt uns 8 Stunden lang über die Super Nintendo und NES-Vorgänge.
Da kommt unser Programmierer François rein und sagt, was alles daran verkehrt war. Und
genau. Gibt's
einen großen Streit.
Aber wir werden mal gucken, wenn sich das anbietet, vielleicht mal eine Sonderausgabe demnächst zu Halo oder zu Medal of Honor oder zu Call of Duty. Keine Ahnung, mal gucken, was so für Serien drin sind. Ja, Jace fand immer die Vorschauen ganz gut. Werden wir auf alle Fälle wieder machen, dass man halt immer einen Überblick gibt über die Spiele, die nächste Woche erscheinen.
Ach so.
Aber da jetzt momentan überhaupt nichts erscheint, können wir uns das erstmal sparen. Ja, unser Freund Bob, ja, das ist jetzt noch nicht unser Freund, aber er nennt sich so, sagt, dass wir aufpassen sollen, dass wir keine Gegenstände auf den Tisch stellen, so laut. Weil das würde ihn immer stören, dieses Kloppen, Knacken, sonst was. Wir versuchen uns dran aufzuhalten.
Bisschen pingelig, der Herr.
Dann haben
man
wir
will auch noch leben. Wir sind keine Maschinen, ja.
Dann haben wir noch unseren Freund Heusch in der Ecke.
Den habe ich gerne, weil der hat einen super geilen
Der Name ist geil. Haben
und dann auch dieses lustige Schneckenbild daneben. Und möchte fast sagen, auch so ein bisschen Fanboy-artig, wie er auftritt, so Area Games Fanboy-artig.
Sowas mögen wir. Wünschen sich mehr Gastauftritte. Ja. Und da haben natürlich gleich 2-3 andere User gesagt, Gastauftritten, das hängt ja auch stark von der Qualität des Gasts ab. Und da haben wir bis jetzt ja nur 2-mal ins Klo gegriffen.
Ja.
Einmal hier dein End-of-Level-Boss, der in so eine Art orales Koma gefallen ist.
Er muss nochmal eine Chance bekommen.
Ja.
Er hat ja jetzt manchmal mehr Podcast-Erfahrung.
Als wir bald.
Weil,
mit seinem Polynö.
Ja.
Aber Polynö ist ja so ein bisschen so...
Aber steckt schon im Namen drin.
Ja, ist ja so die ZDF-Variante des Podcasts.
Genau,
da darf ja, glaube ich, nicht so viel Schmutzwitze gemacht werden. Und unser Freund Lars Kühme von Capcom, ja, also ich glaube, das hat uns wieder gezeigt, niemals aus der PR-Abteilung jemand nehmen. Nicht, dass die nicht alle super nett sind, aber richtig locker sind die eigentlich nur, wenn sie wissen, dass kein Mikro an ist.
Beim ZDF darfst du immerhin einen inneren Reichsparteitag feiern.
Ja, klar. Bei uns auch.
Ja.
Auf den Äußeren, wenn du willst. Aber nee. Und als letzten guten Vorschlag, und das ist jetzt wirklich total witzig, bizarr und faszinierend.
Ich höre.
Der Keksdose. Und zwar hatte er einen Vorschlag, der mir auch eingefallen ist. Und der ist mir eingefallen.
Natürlich ist er dir auch eingefallen.
Ja, wirklich. Das kannst du mir, und zwar, als ich am Wochenende einen meiner Lieblingsfilme mal wieder gesehen habe. Und zwar 2-mal hintereinander. Jay und Silent Bob schlagen zurück.
Ja, das
ich als großer Kevin Smith-Fan habe mir den erst angeguckt, den Film. Und dann habe ich es mir echt gegeben, mir den ganz normal anzugucken. Mhm. Halt mit dem Audiokommentar von Kevin Smith und seinem Freund Scott Mosier, seinem Produzenten. Und da fiel mir auch so ein, so... Wäre das nicht cool, wenn wir manchmal zu Filmen, die wir richtig geil finden,
einen Audio-Track... Das ist mir auch schon eingefallen.
Ja.
Jetzt kommt jeder
und jetzt kommt die Tür auf, Johannes kommt rein und sagt, das ist ihm auch eingefallen.
Ja. Ich habe Keksdose noch eine Nachricht geschickt. Es wäre mir peinlich, diesen Vorschlag zu bringen, weil er so gut ist.
Ja.
Wenn er von mir käme.
Ja, ja.
Ich habe schon so viele gute Vorschläge, also ich will die anderen nicht in Verlegenheit
bringen. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar die Angry Video Game Nerd oder irgendjemand anders auch schon mal gemacht hat.
Ja, ja, ja.
Ich glaube schon.
Zu
einem Dracula-Film, glaube ich.
Aber
oder so. Und zwar muss man davon ausgehen, und jetzt kommen natürlich die Urheberrechtsgeschichten.
Ja.
Man muss natürlich davon ausgehen, dass es ein Film ist, den, also es ist ein völliges Freak-Projekt, was vermutlich nur 20 Leute cool finden. Drei davon sind wir und 17 Hardcore-Leser. Weil man muss natürlich davon ausgehen, dass man sagt, okay, ihr solltet euch den Film irgendwie selber besorgen.
Ja, genau.
Und den Film müsst ihr einfach starten und wenn ihr den Film startet, startet ihr dazu den Audio-Track und da hört man dann zwei Stunden oder anderthalb, je nachdem wie lang der Film ist, uns dazu quatschen. Mir würden da vielleicht ein, zwei Filme einfallen, zu denen man das mal machen könnte, das, oder auch ein bisschen mehr. Jeder hat da so seine Filme, aber es sollten natürlich auch keine Filme sein, die irgendwie total so völlig randgruppenmäßig sind, dass entweder A, keiner sie hat, oder manchmal auch B, dass sie total schwer zu bekommen sind.
Ja, oder dass man schwer darüber sprechen kann. Porno zum Beispiel.
Ja. Toll wären natürlich auch Filme, wo es keine Urheberrechte mehr gibt.
Ja.
Das trifft leider nur auf Filme zu, die irgendwie vor 1000 Jahren gedreht
wurden. Ja, aber das habe ich jetzt nicht ganz, weil man davon was hören könnte im Hintergrund oder...
Was Nö.
Ist jetzt das Problem?
Na, man könnte ja auch sagen, man rippt den ganzen Film und macht gleich den Film plus und gibt den Film zum
Ach Download. Ach so,
weißt nee. Du? Den Film?
Aber so einfach so als wie ein Podcast halt,
ja.
Wäre ja kein Problem.
Ja.
Nee, jetzt weiß ich wieder, wann mir das eingefallen war.
Ja.
Und zwar, wir hatten ja mal hier mir zusammen...
Mir ist vor 2 Jahren eingefallen, nur in der zeitlichen Zeitordnung.
Ich glaube, es war sogar einer meiner ersten Gedanken nach der Geburt.
Mhm.
Aber...
Lustig, als ich in Richtung Eizelle meiner Mutter wanderte, da hatte ich nur 2 Gedanken. Erstens... Also, ich will der Erste sein, der in diese scheiß Eizelle reinkommt. Und zweitens, ich würde gerne einen Audiokommentar machen für Filme.
Als mein Vater damals in Vietnam war, hat er gesagt, ich will überleben und dass mein Sohn die Idee haben wird, dass er wie Audiokommentare zu seinem Podcast über Filme macht.
Lustig war, als mein Vater zu der Eizelle meiner Oma wanderte, hatte er nur 2 Gedanken. Erstens, ich will auch der Erste sein, der da reinkommt. Und zweitens, ich will, dass mein Sohn später einen Audiokommentar mit anderen Leuten spricht über einen Film.
Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, das wird nur was, wenn Daniel irgendwann mal die Idee bringt.
Als das letzte Universum kollabierte, das ja da war, bevor unsers durch einen Urknall entstanden ist, war
welche,
der letzte
Gedanke... Welche Bibel hast du denn gelesen?
Der letzte, die von Scientology. Gibt es noch eine andere?
Genau.
Ich warte darauf, dass die Titanen zurückkommen und uns alle erleuchten.
Wozu zahle ich da jeden Monat
1000
Euro? Ja. Der klügste und behindertste Mensch der Welt sagte, dass ich der Erste war, der die Idee hatte.
Er sagte das schon mal, ich ertippte es.
Ja.
Allerhöchstens. Gut. Also so viel dazu.
Doch. Ich wollte noch sagen, wann mir die Idee wirklich gekommen ist. Und zwar...
Das ist alles wieder gelogen.
Als wir... Nein, weil das ganz interessant ist, als wir mal einen Bud Spencer und Terence Hill Abend hier in der Redaktion gemacht haben.
Stimmt.
Weil wir da echt den ganzen
Film... Und die Filme sind ja... Aber halt.
Ja.
Die Filme sind... Die sind kompliziert, weil sie leben einfach von den geilen Dialogen. Und die will man nicht verpassen.
Ja, aber man sollte den Film halt schon kennen.
Ja, klar.
Also man guckt sich auch normalerweise keinen Film mit Audiokommentaren an, den man noch nicht gesehen hat.
Ja, stimmt. Aber es macht halt so viel Spaß, die Dialoge immer und immer wieder zu hören.
Aber ich meine, damals hat es eigentlich geklappt. Das war ja ganz cool.
Mhm.
Vor allem, weil die ganzen Kommentare, die man da so zu den Sprüchen bringen kann.
Also Keksdose, und wenn das nur für dich ist, es wird auf alle Fälle irgendwann sowas geben.
Ja.
In diesem Jahr noch. Und es gibt noch eine andere coole Sache, aber die ist auch was für den Filmbereich. Da werden wir uns mal einen Film angucken und wir klauen einfach alles, was der James Wolfie, der Angry Video Game Nerd macht. Wir werden uns einfach mal gucken. Es gibt Filme, die sind stark on Location in Berlin gedreht worden und wir werden einfach mal zu so einem Film gehen und uns die Locations angucken und lasst euch mal überraschen, da haben wir eine witzige Sache im Petto. Aber genug davon, der Feedback-Sommer läuft jetzt noch 2 Wochen, es werden noch ein paar Fragen kommen und bitte beteiligt euch da immer noch dran, also nehmt die Umfragen wahr. Es gibt natürlich wieder so ein paar Datenschutzleute, die sagen so, ich gebe gar nicht mehr die Informationen preis.
Ja, sag doch nicht, wie alt ich bin.
Ja, ja, genau, aber es ist wirklich wichtig, weil es wirklich ganz interessant ist, immer zu sehen, auch so wie die Konsolen bei euch verteilt sind, weil wir dann einfach besser auch wissen, was euch interessiert und was nicht. Das machen wir ja nicht irgendwie, weil wir es verkaufen können oder so, weil uns leider dafür keiner Geld gibt.
Außer haben wir schon alle eure E-Mail-Adressen verkauft und das ist das Einzige, was irgendwie Geld bringt.
Nee, deswegen macht da bitte weiter mit und bitte an die Leute, die immer das alles in den Kommentarbereich schreiben, versucht es bitte zu begreifen, dass da immer Links sind zum Forum, dass man das da unterhält und nicht gleich eins Kommentar dazu schreibt.
Ihr könnt sogar das Forum benutzen, ohne euch extra im Forum anzumelden, weil wer bei Array Games zur Hauptseite angemeldet ist, kann auch das Forum benutzen.
Ja.
Mit dem gleichen Login.
Eine technische Meisterleistung. Ja. die so viele Nachteile hat, die wir hier nicht aufzählen wollen, aber auch ein paar Vorteile. Ja. Wie gesagt, der Single-Login für beides.
Genau. Auch genau. Für Leute, die sich in einer Beziehung befinden. Das heißt nur Single-Login.
Ja.
Aber das ist eine irreführende Name.
Aber wir setzen das Feedback auch sofort um und deswegen probieren wir es diesmal eben so wie Matt 1980 das eben vorgeschlagen hat, News zuerst. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass normalerweise jetzt kein jetzt wie jetzt 20 Minuten Einleitungstext kommt, sondern die News dann demnächst einfach gleich nach der Begrüßung kommen. Da heißt es dann so, guten Tag, ich bin Alexander, das ist Daniel, das ist Johannes, der schläft gerade und jetzt kommen die News.
Genau. Und das sind unsere Themen.
Genau.
Ja. Hey, cool. Es entwickelt sich immer mehr zu Highschool,
ja,
der Podcast.
Ja, Highschool hat denn keine Sommerpause, hat man gemerkt. Ja. Aber
nein, hat scheinbar keiner gemerkt. Ja. Das sind ein paar Einzelne.
Worüber sollte man da jetzt auch reden? Das wird alles spannender im August, wenn dann die Gamescom
ansteht. Da würden wir nur wieder irgendwo auf einer Wiese sitzen und über Kinect und Move reden, nachdem wir das schon 50 Mal im Podcast durchgekaut haben.
Ja, eben. Und du dann wieder ankommst mit, was billiger ist.
Ja.
Nee. Aber apropos billig, das passt zur ersten News. Eine der interessantesten News war, die ist auch weltweit, hat die eine Runde gemacht. Weil Amazon sich anscheinend verplappert hat und eine New Xbox Arcade schon im System hatte, die am 20. August erscheint für 149 Euro und 4 GB festen Speicher hat eingebaut. Also auf Deutsch, es gibt eine neue Arcade und die neue Arcade wird vermutlich eben das Design der Slim haben und auch die ganze Technik haben, was ja auch alles Sinn macht. Der Termin macht auch super Sinn, weil das wäre halt so das Typische. Es gibt eine Pressekonferenz auf der Gamescom in Köln. Microsoft sagt, okay, und hier als neuen Preispunkt haben wir noch die neue Xbox, 149 Euro, und er ist ja morgen im Handel.
Die Kappi-Konsole.
Die Kappi-Konsole,
wird auch direkt von Alexander Kappan dann präsentiert auf der Bühne.
Ja, sie haben halt...
Sie haben sich sogar Kappi leisten.
Die Kappikon. Nee, sie haben auf alle Fälle natürlich jetzt wieder... Ich meine, okay, dass man eine Arcade für 150 Euro kaufen konnte, ist nichts Neues. Nee. Dass man jetzt eine leise Arcade kaufen kann, das ist der neue Punkt. Und dass er halt ganz gut aussieht und dass sie halt Microsoft immer noch wieder die günstigste Konsole am Start
hat. Wird wieder ganz groß draufstehen, für Kinect geeignet, was ja auf allen neuen Xboxen steht.
Ja.
Was da haben sich Leute per PN bei mir gemeldet, die irritiert waren, weil sie halt Hardcore-Zocker sind, die auch vorher schon eine Xbox hatten und sich gewundert haben, dass es da so explizit draufsteht. Und sie waren sich jetzt nicht mehr sicher, ob ihre alte Xbox auch mit Kinect funktioniert. Also das ist wieder dieses so, ob nur mal sicher gehen für die neuen Leute und die alten Leute werden dadurch verunsichert.
Verunsichert, ja. Immer wieder so ein Kommunikationsdesaster, klar. Ja. Also ich meine, die meisten User werden das wissen, aber halt bei der New Xbox ist halt eine Schnittstelle für Kinect drin, die Kinect gleichzeitig auch mit Strom versorgt. Mhm. Und das ist der einzige Nachteil, den wir jetzt als Besitzer der alten Konsole haben, ist, dass halt Kinect noch mit einem extra Netzteil sowieso immer ausgeliefert wird und wir müssen dann halt eben noch ein Kabel extra legen. Dann hat halt die Kamera ein eigenes Netzteil und geht damit USB an das Ding ran. Das sparen sich die eine New Xbox 360 haben.
Aber ist natürlich notwendig, diese günstige Konsole anzumieten,
weil
du es nicht ganz schon gesagt hast. Genau. Und vor allem für ein preisattraktives Bundle. Wenn Kinect wirklich so teuer wird als einzelne Standalone-Version, dann wäre das natürlich auch ein super teures Bundle geworden, wenn sie nicht da noch so eine Sparkonsole reinpacken könnten.
Er spricht immer noch sehr viel dafür, dass das Kinect 149 Dollar kostet, weil das letzte Mal, wo der Preis wieder aufgetaucht ist, war bei dem US-Riesenhandelskonzern Walmart. Denn der hatte schon angeboten, dass man ein Kinect kaufen kann plus zwei Spiele. Und bei diesen zwei Spielen, die konnte man auswählen zwischen sechs verschiedenen Spielen. Vier davon waren halt diese üblichen Kinect-Kinectimals, Kinect Sports, Kinect Adventures. Und eins, und das war dann auch wieder manchen schon eine News wert, war eben Harry Potter. Also das EA Harry Potter. Was jetzt eben damit anscheinend offiziell eben auch Kinect unterstützt.
Ja.
Was ja auch Sinn macht beim Spiel mit Zauberstäben.
Es wird wahrscheinlich dann so in Köln sein, wenn der Preis verkündet wird, dann kommt erstmal das Bundle. Dann heißt es so, hier, wir haben eine Xbox Arcade Konsole mit Kinect irgendwie für 250 oder 300 Euro. Alle klatschen, sagen, oh, das ist aber günstig. Und dann sind sie ganz schnell hinterhergezogen, Standalone 300 Euro. So, und dann ist die Show vorbei, dann gehen die Vorhänge zu. Alle sind noch am Klatschen wegen der Wandelankündigung, hören sie langsam auf und dann gibt es gratis Getränke. Und alle kriegen eins geschenkt und deswegen wird niemand negativ darüber berichten.
Also interessant war natürlich, dass normalerweise, wenn das jetzt so ein völliges Leak gewesen wäre, hätte Amazon da ein bisschen schneller reagiert. Und das ging ja über Kotaku, sonst was, über alle Seiten. Ja. Und das Ding, ich weiß nicht, ob es mittlerweile rausgenommen ist, aber das, auf alle Fälle war das den ganzen Tag da. Und es gab auch nie ein richtiges Dementi. Ich denke mal, das ist. Wir machen jetzt ja auch schon gerade Termine mit Publishern. Und es ist erstaunlich, dass viele mittlerweile die Gamescom sehr, sehr ernst nehmen. Und ich denke, es wird spannend, weil es werden noch die ein oder andere Überraschung auf der Gamescom geben. Titel, von denen man vorher gar nichts gehört hat oder so. Weil doch wirklich die Leute sagen, die europäische Messe, die Messe in Köln, ist halt eben auch doch immer wichtiger. Und sie ist halt ein bisschen näher einem Verkaufsfenster. Also so Ende August ist halt so die Zeit, August, September, wo langsam eben wirklich auch schon die coolen Spiele rauskommen. Und das ist spannender als wie die E3, die dann eben wirklich nur so einen Ausblick auf die nächsten 6 Monate gibt. Ich bin da gespannt. Und die Xbox Slim Arcade ist da schon mal ein deutliches Zeichen. Ich bin auch gespannt. Nächste Woche werden wir uns ja Move angucken können.
Genau. Ausprobieren, oder?
Ausprobieren, genau.
Und den Erschaffer
treffen. Den Richard Marx genau. Oder so. Mal sehen, ob wir dem ein paar lustige Sachen, Anekdoten über Bobby Kotick entlocken können.
Ja, wie gesagt, ich hätte gern den Erfinder der Wiimote mitgebracht. Und,
Fight!
Genau, Fight, und dann wäre er sofort auf ihn zugelaufen. Du hast meinen Sohn geklont!
Nee, wie hat Miyamoto schon gesagt, das ist schön, wenn es ihm auch gefällt.
Ja, das ist, du bist locker.
Ja. Nee, ansonsten hatten wir natürlich noch in dieser Woche die Information, wenn es sich nicht als Fake herausstellt, aber es klang alles, dass es sehr, sehr ernst war, dass der super, die Hacker-Legende, wobei ich übrigens immer dachte, Hacker sind so, dass die so im Verborgenen arbeiten, aber dieser GeoHot ist ja völlig bekannt mit GeoHot, also du vermutlich immer wohnt und sonst
Fotos, was.
Und
Fotos und alles, Facebook kannst du dann dieser Freund werden.
Genau, also dieser GeoHot uns hat gesagt, er hat jetzt keinen Bock mehr, er setzt sich zur Ruhe.
mit 14 Jahren
oder wie alt er ist? Ja, 19, 20 oder so. Und er hackt jetzt nicht mehr so fleißig rum, hat vermutlich jetzt einen Job gefunden, entweder bei Sony oder bei Apple oder sonst wo. Wenn er ihn bei Apple gefunden hat, interessiert er mich nicht mehr übrigens.
Ja.
Nee, er hat gesagt, er hört auf zu hacken. Und warum ist das für uns interessant? Der Typ hat ja es geschafft, Anfang des Jahres zumindest einige, also natürlich nicht den Kopierschutz direkt zu umgeben, aber er hat es geschafft, in die Hardware der PS3 insofern einzudringen, dass man als nächsten Schritt, wenn man es denn wollte, den Kopierschutz hätte aushebeln können. Das hat er ja ausdrücklich nicht gemacht. Ihm ging es nur sozusagen nur darum, die Konsole zu hacken und da einen Weg reinzufinden an den ganzen Firewalls von Meier und sonst was. Man merkt schon, hier spricht so der Experte.
Nee, es ging tatsächlich erstmal nur darum, die Möglichkeit zu bekommen, überhaupt mit dem Hacken anzufangen.
Ja.
Also da irgendwie Einfluss zu nehmen auf die Systemstruktur.
Da hat der Sony damals sehr schnell reagiert und gesagt, okay, was er benutzt, ist sozusagen das Nadelöhr dieser scheiß Linux-Unterstützung. Und schmeißen wir die raus.
Ja.
Und wie du damals schon so schön geschrieben hast, 99,9% aller PlayStation-User wussten vermutlich gar nicht, dass das Ding geht.
Allerdings, die 1%, die es taten, haben Sony verklagt und haben teilweise sogar Geld bekommen.
Ja, aber das dann ist auch durch kulante Händler wie Amazon, glaube ich. Genau.
Aber was auch lustig ist, Sony hat wahrscheinlich, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, damals auch eine Pressemeldung rausgeschickt, niemand kann die PlayStation 3 programmieren, nicht mal die Entwickler. Das ist Fakt. Fragt alle. Fragt Epic. Fragt
Naughty Dog.
Genau.
Damals noch, fragt Gabe Newell.
Also, es gab ja auch diese Meldung, da haben sie es ja auch zugegeben. Ja. Da hat Sony gesagt, als am Anfang, als die PlayStation 3 gar nicht lief, als sie sich schlecht verkauft hat, als die Spiele alle scheiße waren.
Die Multiplayer
ist immer so lustig, wie im Nachhinein so darüber gesprochen wird, als wenn...
Sie werden nicht gesagt haben, dass die scheiße waren.
Nee, aber dass es halt Probleme gab und die Leute nicht wussten, wie man damit programmiert, das haben sie ja schon gesagt. Da haben die von ihren eigenen Studios, von Naughty Dog und von ein paar anderen, die Leute zusammengeholt und haben gesagt, programmiert hier mal gemeinsam so eine Engine. Das wird wohl sowas gewesen sein, wie Microsoft auch mal hatte. Wie hieß das denn nochmal? Dieses...
nicht Kudo oder so.
Nee. Das war auch XNA.
Ah ja, XNA.
Das war auch genau. XNA. Also das ist genau... so eine Bibliothek oder DNS halt, mit der du halt ganz leicht diese Standardsachen entwickeln kannst. Und seit das halt fertig war,
gibt es ein Uncharted nach dem
anderen. Ja, genau. Wollten sie es nur für sich, für ihre eigenen Studios behalten. Und dann haben sie gesagt, warum geben wir es nicht an alle? Das ist ganz interessant, weil wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass die meisten Spiele, die geil aussehen auf der PlayStation, immer so ein bisschen so eine gewisse Ähnlichkeit haben, was auch diese Weichheit des Bildes angeht und so. Da steckt immer irgendwie sowas drin, wo man merkt, das ist ein PlayStation-Exklusivtitel.
Mhm.
Und das,
auch dieses völlig, also wie mit Anti-Aliasing oder sowas.
Genau,
Spiele
genau.
Wie Uncharted 2 oder Ratchet und Clank, die wirken ja mal so, als hätten sie echt gar keine Kanten oder so. Die wirken ja mal super sanft und so. Aber die Moral von der Geschichte ist, dass eben die PS3, und das haben wir ja in der News auch schon zum Ausdruck gebracht, halt eben sich wirklich auf die Schulter klopfen kann, dass sie bis jetzt absolut raubkopiersicheres System ist. Es gibt, wenn man so die ganzen einschlägigen Quellen durchsucht, es gibt überhaupt nichts auf der PS3, was raubkopiert werden kann. Und das ist insofern wirklich erstaunlich, weil man müsste wirklich jetzt sehr weit zurückgehen in der Geschichte, dass irgendeine Konsole über 3 oder 4 Jahre lang wirklich so sicher den Raubkopien standgehalten hat. Mhm. Mal sehen, das nächste, der das zeigen wird, wird Nintendo wieder sein, die aber den Nintendo 3DS nicht nur irgendwie das tolle 3D-Feature haben, sondern eben auch einen ganz neuen Kopierschutz. Und da haben ja schon Firmen wie THQ gesagt, dass sie sich darüber eigentlich fast mehr freuen als über den 3D-Effekt, weil natürlich der jetzige Nintendo DS ja das absolute Eldorado für Raubkopierer ist. Das ist ja den meisten Eltern oder so ist das ja gar nicht irgendwie bewusst, dass sie da eben immer, das ist ja halt normal, wenn sie irgendwie sich so ein R4-Chip kaufen und da sind dann eben 100 Spiele drauf.
Das Lustige war, als der Typ von THQ halt sagt, er hat Nintendo gefragt, wie dieser Kopierschutz funktioniert. Die von Nintendo meinten erstmal so, das ist viel zu kompliziert zu erklären, aber in Wahrheit war das natürlich so diese Aussage, sobald wir euch scheiß Entwicklern das sagen, ist der wieder geknackt, weil ihr das dann wieder weiterverratet.
Ihr seid ja die Ersten, die das
Netz stellen. Genau, damit eure Kinder kostenlos die ganzen Spiele bekommen. Aber was wollte ich denn gerade noch dazu sagen zur PlayStation? Also im Prinzip muss es ja dann auch so sein, dass bei Online-Spielen auch keine gehackten Accounts und so, weil die Xbox ja also bei Modern Warfare mit diesen ganzen Cheatern zu kämpfen hat. Musste mal unsere Community sagen, weil wir ja nicht online auf der PlayStation spielen, darf man ja so sagen.
Ja.
Ob das
ich hab mal Mac gespielt ist. Damals, ja.
Wobei das natürlich Modern Warfare fast keiner auf der PlayStation zocken wird. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Die Xbox ist auch eine super Schweine-Kopierkonsole. Ja? Da wird auch ohne Ende raubkopiert. Trotzdem verkaufen sich so die meisten Blockbuster-Titel, die Multiplattform sind, wenn es nicht gerade so ein Japan-Final Fantasy oder so ist. Auf der Xbox ja irgendwie 3 bis 4 Mal so viel.
Wie gesagt, das kommt auf den Markt drauf an. Also du hast recht, genau, in Amerika ist das so. Weil in Amerika auch in Amerika ist die Xbox sowieso viel stärker, weil natürlich diese ganze Zielgruppe, so dieser Multiplayer, Halo, sonst was Spieler, ist halt in Amerika so wirklich so absolut gegeben. Und dann ist in Amerika die Raubkopierquote auch nicht so hoch. In Deutschland ist das so, ist das ja so eine Art Hobby. So ein nationales Hobby, was so.
Und dann frage ich mich, wie wichtig ist das, dass die PS3 nicht geknackt wurde.
Ja.
Weil es scheint ja, es wird ja jetzt wohl kein Publisher sagen, das macht die PS3 für uns attraktiver. Weil nach wie vor verkaufen sich ja trotzdem mehr Spiele auf der Xbox.
Ja, ja, wie gesagt, aber man muss halt auch sagen, dass es halt schade ist, dass das in Deutschland eben leider nicht so ist.
Und, ja,
da,
auf jeden Fall.
Da halt eben, wenn du halt selbst so Spiele hast wie Red Faction Guerilla oder so, die verkaufen sich halt eben mit Stückzahlen besser auf der PS3 als auf der Xbox.
Also ich persönlich freue mich darüber, dass es die PlayStation standgehalten hat. Ich freue mich über jeden Schlag, der gegen die Raubkopierer gehandelt werden kann. Vielleicht, als ich 6 Jahre alt war, hätte ich mich nicht darüber gefreut, als noch schön auf dem Schulhof statt Murmeln CDs getauscht wurden. Aber heutzutage...
Man darf auch nicht wissen, dass wir Core-Gamer, wir legen ja Wert auf Spiele, die richtig geil, groß und teuer sind. Und so die Anbieter von den ganzen Casual-Games und Browser-Games-Herstellern, die haben keine Probleme mit Raubkopien und sowas. Denn entweder sind diese schrottigen Spiele sowieso umsonst und man müsste irgendwelche Ingame-Items kaufen, oder das sind halt Casual-Games, die sich an eine ganz andere Zielgruppe richten, und die Leute, die sich irgendwie wie Sports holen, die kennen sich halt nicht so gut mit Raubkopien aus. Aber wenn wir weiterhin noch unsere Gears of War 3, Mass Effect 3 und weiß was ich nicht Spiele haben wollen, dann muss man da halt eben schon auch mal in die Tasche für greifen.
Da muss man wirklich für in die Tasche greifen.
Auch nächstes Jahr kann man in die Tasche greifen, wenn man Dragon Age 2 spielen will, wo es neue Screenshots gab. Zwei erste Screenshots. Die sahen allerdings so aus, als ob die irgendwie aus der frühen Entwickler-Beta kamen.
Obwohl sie versucht haben, cool auszusehen. Mit so einer Nahaufnahme
des Helden und so. Aber ohne Schatten und
irgendwie ganz seltsam. Also ja, das und es ist ja irgendwie verrückt, wie schnell das jetzt wieder geht. Besonders, weil BioWare ja mit Downloadable Contents und dann auch so noch so einem Standalone-Add-on für das erste Dragon Age so, das einfach so den ersten Teil so scheinbar am Leben halten wollte.
Ja.
Und es hieß ja am Anfang, als es mit Downloadable Contents so losging bei BioWare, das machen wir halt, um wirklich über Jahre hinweg so einen Titel weiterzutragen und um dann nicht eben direkt wieder Nachfolger rausbringen zu müssen, sondern um richtig Zeit zwischen den Teilen zu lassen, damit der nächste Teil ein richtiger Fortschritt wird. Und das scheint da jetzt wieder so nicht zu sein. Jetzt ist so das Motto, wir machen ganz viel Geld mit Downloadable Content, bringen dann aber trotzdem sofort den Nachfolger, der sich kaum weiterentwickelt hat.
Ja. War es nicht auch so, dass bei Dragon Age irgendwie es so hieß mal irgendwie, wir haben Stoff für 3 Jahre oder so?
Ja, genau.
Also anderthalb sind es dann jetzt geworden, ja, würde ich sagen, weil Dragon Age kam ja letztes Jahr zum Herbst raus. Und
im März nächsten Jahres?
Ja, anderthalb Jahre.
Soll dann das Dings kommen.
Das heißt natürlich auch für uns Mass Effect Fans, denen es eigentlich nicht schnell genug gehen kann mit Mass Effect 3, dass meiner Meinung nach jetzt Mass Effect 3 auf alle Fälle dann so auf Ende nächsten Jahres rutscht, weil die werden natürlich nicht Mass Effect und Dragon Age so im selben Zeitraum rausbringen. Nee. Und da es von Mass Effect 3 noch keine Bilder gibt oder ähnliches und auch noch gar keine Infos, denke ich mal, Mass Effect 3 ist so ein guter Titel fürs Weihnachtsgeschäft 2011, wo dann so das große Finale der Commander Shepard-Trilogie kommt.
Mit Kinect.
Gott bewahre. Nee. Der Kinect kann ich mir nur vorstellen in diesen ganzen Ich-vögel-ne-Alien-Tussi-Szene.
Ja, stimmt. Aber da will man auch irgendwie was anfassen, das Problem. Da kann ich mir doch Move besser vorstellen.
Ja. Ich habe in Mass Effect 2 Miranda und Jack flachgelegt. Ja. Das war... Aber ich war irritiert, weil man kann nämlich auch noch dieses Gaswesen nochmal flachlegen. Und das habe ich nicht geschafft. Das habe ich nur im ersten Teil flachgelegt.
Ja.
Diese komische Gastussi da. Wo man immer dachte, so, wenn man da an dem falschen Ventil zieht, irgendwie...
Ja.
Weiß ich nicht. Hast du gefurzt oder verflüchtigst du dich gerade? Nee, aber jetzt darf der Daniel noch was erzählen bei deinem Lieblingsprojekt. Da gab es neue Lebenszeichen. Außerdem kannst du mir diese verwirrte Geschichte nochmal aufrollen. Wie ist der Stand von Milo?
Ah, Milo. Erstmal, lustige Geschichte. Ich dachte heute in der Bahn, ich hätte Milo gesehen. Da war ein Junge, der sah genauso aus wie Milo. Und das wäre lustig gewesen, wenn er ausgebrochen wäre. Ja.
Gut, das war der 52. Area Games Podcast.
Nein. Erstmal zu Milo. Allgemein haben wir ja auch schon mal gesagt, es hieß ja erst, das soll gar nicht als Spiel rauskommen. Microsoft hat gesagt, das ist nur so ein Selbstversuch von Peter, den er aus eigener Tasche finanziert. Wir haben da gar nichts mit zu tun, mit diesem kranken Kind.
Sehen wir pädophil aus?
Genau. Und dann meinte Peter, hier dieser Aaron Greenberg, der hat keine Ahnung und er ist nicht auf dem neuesten Stand. Und wäre er vor einem Monat mal vorbeigekommen, hätte sich das mal angeguckt, dann wüsste er jetzt Bescheid.
Nur weil er keine Kinder fickt, heißt das nicht, dass das was Schlimmes ist?
Das wird schon was, Milo geht's gut und das soll ein Spiel werden. Und dann haben die jetzt halt diese komische Konferenz da gehabt, irgendwo so eine Show wieder, wo die Milo demonstriert haben.
In England, also ich glaube, das war irgendwie auf dem Campus, irgendwie bei Harvard oder sonst was. Wobei aber, wenn ich mich nicht irre, Peter Molyneux damals auf dieser Präsentation auch gesagt hat, dass Milo hin weiterhin ein Prototyp ist, für den es noch keinen Publisher oder sonst irgendwas gibt. Also auch Microsoft will das nicht publishen in dem Sinne. Und es gibt auch noch nicht so richtig das Spiel irgendwie. Also er entwickelt das zwar weiter, aber sie wissen nicht genau, wohin damit.
Also er hat schon mal so ein Tutorial gezeigt, was schon so rübergekommen sein soll wie ein Spiel. Und zwar hat man da auch Milos Familie gesehen, was ich dann wieder noch schlimmer finde, weil ich dachte, das wäre so der eigene Sohn von einem. Aber jetzt ist es so ein geklauter Sohn.
Also, aber es hieß ja auch früher immer Milo und Kate, was ich auch mal verwirrend fand.
Ja.
Es hieß immer Milo und Kate. Und das war doch Kate, war doch die echte Frau, die in dem Video mit Milo spricht,
ja,
oder?
Das dachte ich auch.
Eben, deswegen habe ich mal nie verstanden, warum sie das als Milo und Kate bezeichnen, weil es ist doch klar, dass ich nicht die Frau spiele. Ja. Die Frau hat damit nichts zu tun.
Ich glaube, das ist irgendwie so ein Geheimnis, das man dann herausfindet. Irgendwann kommt man an so einem Brunnen vorbei und dann hört man so eine Stimme.
Ich bin Kate. Und dann geht das Spiel nämlich erst richtig los. Dann wird es so eine Art nämlich 3D-Sex-Villa.
Kate.
Und Natal.
3D-Sex-Brunnen.
Ja.
In so einem Gewölbe. Ja, nein, Milo.
Kann schnecken.
Na, erstmal Tutorial mit Familie. Und dann hieß es irgendwie, die Familie zieht weg.
Ja, wie schön. Das wäre so dramatisches.
Genau.
Tschüss, Milo. Du bleibst hier bei diesem fremden Spieler.
Genau.
Der dich ja dann ausschaltet.
Ja.
Und den sowieso lieber Gears of War spielt.
Aber dann haben sie halt gezeigt, so einen Spaziergang, und dann hat Milo eine Schnecke entdeckt. Und dann hat Milo halt gefragt, ob er da drauf treten soll, wie das jedes Kind macht.
Ja.
Und dann haben die halt in dieser Demo gesagt, ja, mach mal. Und dann hat er da drauf getreten. Und dann soll es angeblich so eine Diskussion auf dem Weg nach Hause gegeben haben.
Zwischen dem Spieler und Milo oder zwischen der Schnecke und Milo?
Zwischen dem Spieler und Milo, was lustig ist, weil das hieß dann so, Milo wollte dann aufgemuntert werden, weil er das gerade getan hat, die Schnecke zertreten hat.
Ja, weil das wieder so ein moralisches Dilemma war.
Ja, aber guck mal, wenn da so ein Junge gerade Schnecke zertreten hat, er geht nach Hause, dann klebt diese Schnecke noch unter seinem... Also er trampelt ja auf dieser Leiche rum Und dann so, ist dann am Rumheulen. Das ist, keine Ahnung, so als wenn O.J. Simpson auch immer zur Gerichtsverhandlung noch mit so einem Frauenkopf unterm Fuß gewandert wäre. Und dann auch immer gesagt hätte, wie leid es ihm getan hat, dass die Frau da gestorben ist. Und ja, dann, was haben sie noch gesagt? Nee, sonst ist eigentlich wieder, im Prinzip ist es ja auch jetzt nichts Neues, was gezeigt wurde. Es ist ja wieder nur so dieser gleiche Abschnitt gewesen und du hast ja jetzt nicht was Neues erfahren, was du mit Milo irgendwie machen kannst.
Na doch, du hast diese sehr bedrückende und ängstliche Vorstellung bekommen, dass die da so eine Art Skynet basteln.
Ja, aber das haben sie auch vorher schon gesagt.
Also, ja, dieses, dass alle Milos dieser Welt miteinander kommunizieren.
Genau. Die sammeln ihre Erfahrungen und bauen dann, was natürlich schon interessant wäre, wenn dieser Milo halt wirklich seinen Wortschatz erweitern kann über das, was er über vom Spieler lernt.
Klar, dann kann er erstmal 1000 Synonyme für Facken,
ja.
für Ficken und
genau, Fuck you haben. Vor allem, du machst irgendwann deine Konsole an nach einer Woche.
Ja. Und du Arschmade?
Ja, genau. Auf
einmal redet sorry, ich hab mich mit dem einen hier von ihm
gestellt. Du uns erstmal hier zuguckst und...
Alter Mann, bin ich breit. Ja. Und das Tolle, wie gesagt, an Milo ist ja auch, dass er dann halt...
so breit wie mein Schwanz.
Dass er ja auch immer dann vermutlich so für die Kontrolle über Kinect hat.
Ja.
Und dann irgendwie so...
Deine Hände kontrolliert.
Nee, aber nein, das ist was missverstanden. Aber er zeigt ja dann so irgendwie Bilder von ey, hast du die Nachbarin gesehen?
Ja.
Ey, die Sau, die spielt nackt hier Kinect-Sports.
Ich hab dir das mal aufgemacht.
Ja, genau, ich hab dir das mal
aufgezeigt. Fotorealistisch dann auch.
Ich hab hier mal ein Video gemacht, guck dir das an. Die alte Sau. Ja, oder einfach, dass er dann auch Lügen verbreitet.
Ja.
Über Leute aus seiner Freundesliste. Übrigens, hier haben wir einen Gruß an Phoenix Fontaine, der zwar recht ruhig geworden ist, aber ich sehe diesen immer online und ich sehe gerade, wie er den Sommer nutzt, um sich so durch einen Berg von Spiele-Scheiße zu wühlen.
Ja.
Weil Phoenix Fontaine hat jetzt irgendwie erzählt, es war so irgendwie Terminator Salvation gespielt. Und das kann echt nur sein, wenn da einer ganz stark auf Gamerscore jagt ist oder sich einfach sagt, so, oh, ich spiele jetzt alle 10-Euro-Spiele,
die es jetzt gibt. Er hat getwittert, ich bin jetzt offiziell eine Gamerscore-Hure.
Okay, dann ist erklärt wieder Terminator Salvation.
Und in dem Moment dachte ich eigentlich, alright, er hat das Last Airbender-Videospiel gezockt, wo man sofort in 5 Minuten 1000 Gamerscore bekommt.
Ja, das heißt der Avatar.
Du darfst es
nicht verwechseln, weil THQ bringt ja wirklich
eine
Gende von Angspiel heraus.
Ja.
Nee, aber okay,
Milo... Kerl Elemente hieß das, das Spiel.
Ja. Ja, interessiert uns Milo eigentlich?
Mich auf jeden Fall.
Okay.
Weil ich habe auch damals Creatures gespielt und sowas. Aber das hat einer ganz cool in den Comments geschrieben.
Das wäre die Nachfolger von Seaman. Für den Dreamcast.
Ja, nee, was anderes. Oder Funny Computer People oder wie die damals hießen. Aber das Lustige ist eigentlich, er meinte halt, er hat das alles immer gespielt, auch Creatures. Und das wären immer diese Spiele, die einen 2 Stunden lang total faszinieren, bis man auf einmal feststellt, dass sie halt nicht das sind, was sie am Anfang versprochen haben.
Yeah.
Immer 2 Stunden lang funktioniert so eine gewisse Illusion. Solange dass die KI irgendwas richtig lernt oder so oder selbstständig agiert, auf einer simplen Ebene stattfindet und man selbst auch noch so diese ersten verblüffenden Erlebnisse macht, die meistens dann vorgeskriptet sind, dann denkt man immer so, boah, wie krass ist das denn? Und nach 2 Stunden bist du dann schon in die Grenzen gestoßen und da hört dann immer das auf, was du dir vorher davon versprochen hast. Und das ist wirklich so.
Ja. Trotzdem bleibt für mich Milo so eine Art Vitality-Sensor, weil irgendwie das bestimmt noch so Jahre in Entwicklung ist. Man wird immer wieder was von hören, aber es wird irgendwie, glaube ich, nie auf dem Markt kommen. Oder wenn, dann wird es so ein Xbox Live-Download-Experiment werden.
Das finde ich cool. Also es interessiert mich einfach, was bei Milo einfach alles möglich ist.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall auch so ein Spiel.
Ja, aber was soll da möglich sein? Also ich meine, was das ist ja wie bei so Artificial Intelligence.
Ja, aber komm mal, als wir damals das iToy hatten, auch wenn das nachher nicht so toll war, aber wo der das erste Mal da so ein Bild nachgemalt hat, was du dem gezeigt hast, oder dann auf einmal das Bild sich in so ein Auto verwandelt hat, wo der damit rumgefahren ist.
Ich habe das nie wieder zu Hause gespielt.
Nee, ich auch nicht, aber so, als es das erste Mal passiert ist, da war das irgendwie cool, das mal zu sehen.
Ja.
Also von daher würde ich da mal mir das mal angucken.
Na gut.
Ja, weil es ist zumindest so ein Spiel, wo nicht Sachen passieren, die du schon in 1000 anderen Spielen gesehen hast, wo vielleicht immer was Neues hieß irgendwie.
Weiß man nicht, sobald irgendwie Milo auch so Duck und Cover kann.
Ja.
Ja, hinter der Wand kannst du in Deckung gehen, Milo. Nee, aber als letzten Teil der News hatten wir natürlich noch ein bisschen News von Remedy und das war ganz erstaunlich, weil ich von Remedy eher erwartet hätte, dass sie die geordnete Insolvenz anmelden. Weil ja sich Alan Wake ja nur doch ihr erschreckend schlecht verkauft hat. Aber die Jungs sind irgendwie noch ganz, ganz gut dabei und irgendwie reden sie sogar schon vom Nachfolger.
Ich finde ja erstmal erschreckend, dass sie schon relativ früh, ich glaube bevor es rauskam, gesagt haben, bei Max Payne, sie meinten immer so, ja, Max Payne war ganz nett, aber wir haben das immer so unter Zeitdruck gemacht und wir waren noch nicht, wir hatten noch nicht so dass die Kohle und niemand hatte so an uns geglaubt und alles und das war ja noch, Max Payne 1 war ja noch so halb independent da mit 3-4 Publishern irgendwie rausgebracht. Und Alan Wake haben wir jetzt das ganze Vertrauen, wir konnten uns unendlich Zeit lassen, wir konnten das realisieren, was wir machen wollten. Und
ich glaube, Zeitdruck tut denen gut.
Ja, eben. Vor allem immer dieses im Vorfeld so, ja, Max Payne, das war so hingeschludert und das ist jetzt die Vollendung der Kunst.
Die meisten Spieler werden es genau andersrum gedacht haben.
Genau. Also, und noch, bevor wir zu dieser eigentlich neuen News kommen, ich finde es echt verblüffend, aber das habe ich mir schon damals gedacht, als der Test rauskam und die meisten das noch gar nicht gespielt hatten, weil das Spiel auch noch nicht da war, da haben alle gesagt, das muss eine 9 oder 10 von 10 sein, kann ja nicht sein. Und ein paar hatten es schon gespielt, die, nach dem ersten Kapitel haben die auch das Spiel auch so in den Himmel gelobt. Das schien so ein fast einstimmiger Gegenchor zu sein, dass es ein absolutes Überspiel ist. Und jetzt ist es, ich weiß nicht, wie bei Far Cry 2 oder bei manchen anderen Titeln, dass fast jeder sagt, dass es eine Enttäuschung war oder dass es irgendwie, ja, war ganz gut, aber...
Bist du der Oberbrenner?
Ja, also... das.
Und man hat halt auch nicht so den Eindruck, dass jetzt da so ein Riesenfieber nach dem DLC herrscht. Ja. Dass die Leute also jetzt sagen, ich knabber mir schon die Fingernägel ab, wann ich jetzt endlich den DLC mir runterladen
kann. Aber es ist halt so, damals hat man sich fast ein bisschen schlecht gefühlt, weil man so als der Meckerfritze da stand, der so die Kritikpunkte zu stark hervorgehoben hat. Aber jetzt mit so ein paar Monaten Abstand sind eigentlich die meisten doch auch der Meinung, dass das...
So wie wenn man gemeckert hat, dass Blacklight Tango Down schlecht ist. Und was sagen die Entwickler? Nächsten Sommer gibt es einen zweiten Teil.
Ja.
Das Coole finde ich auch, dass sie auch gleich sagen, so DLC wird es nicht geben.
Ja.
Den Scheiß sparen wir uns und machen gleich einen zweiten Teil. Und da wird es dann auch Max geben.
Also weil sie Roboter. Wissen, wer wird sich den DLC holen, wenn er
sehr das Spiel gespielt Leute, hat. Sehr viele Leute bei den Major Nelson Xbox Live Download Charts und so ist Blacklight auf Platz 1.
Ich hätte es mir ja auch gekauft, wenn ich keinen Download-Code bekommen hätte zum Testen. Weil ich war auch heiß drauf, nach den ganzen Pressemeldungen, den ganzen coolen Videos, die es gab. Aber nachdem du es wirklich selbst also die Download-Charts, die drücken ja nur aus, dass es gekauft wurde, nicht, dass es den Leuten gefallen hat.
Ja, klar.
Und ich glaube, da wird kaum einer den Downloadable-Content kaufen, das wissen die auch. Die haben die Fortsetzung schon angefangen zu entwickeln, bevor die mit dem ersten fertig waren. Es ist ja auch ein Film schon längst geplant, das soll ja auch irgendwie mit Comics und allem, das war ja von Anfang an, bevor das Spiel konzipiert war, als Mega-Franchise in 1000 Richtungen ausgelegt.
Völlig skurril,
ja. Ja, weil das auch keine Story hat, das Spiel.
Ja, also niemals keine, die anders ist als bei jedem anderen.
Ja, und bei Blacklight ist es so, im Spiel existiert die Story nur im Optionsmenü. Du kannst ins Optionsmenü gehen, dann ist da wie bei jedem Arcade-Spiel so wird's gespielt, diese typischen Reiter, und dann irgendwo, worum geht's eigentlich? Und dann kannst du dir da so einen Text durchlesen. Nee, das war so schlimm einfach, weil es sollte ja ein AAA-Titel zum Runterladen für wenig Geld sein, nur ein bisschen kürzer halt, ja.
15 Euro halt. Das sind 5 Euro weniger als Games on Demand gerade Bioshock kostet. Nur mal so, weil du hast ja geschrieben eben, dass das für den Preis bekommt man schon viel bessere Sachen.
Ja,
und da muss man natürlich ein bisschen suchen bei Xbox, weil wenn man nicht gerade wieder bei UK sich irgendwelche Spiele für 10 Euro kauft.
Ja.
Aber wie gesagt, bei Games on Demand ist völlig heimlich in den letzten Wochen Bioshock reingekommen. Mhm. Das wurde ja irgendwie nie angekündigt, aber ist seit letzter Woche zum Download bereit und kostet halt 19,99, was so, glaube ich, 1600 Micropoints sind. Und das sind 400 mehr als...
Ein Achtel von Modern Warfare.
Ja, was eben wirklich... Also selbst
ja, aber ich meine
notfalls Mirror's Edge auch 1600. Genau. Also selbst wenn man den nicht gerade günstigen Games on Demand Service in Anspruch nimmt, findet man da schon 3-4 bessere Shooter-Erlebnisse als Blacklight.
Ja, das Lustige ist, das sind ja alles so Vollpreistitel, denen man das auch irgendwo anmerkt, dass es Vollpreistitel sind. Blacklight wirkt mal so überhaupt nicht in Vollpreistitel, sondern wieder nur wie so ein komisches Fanprojekt oder so. Und und es gibt halt auch unzählige Arcade-Games, die viel geiler sind, mit denen man mehr Spaß hat, länger Spaß hat, die sogar weniger kosten.
Ja.
Also, aber das Lustige ist auch, es gibt ja viele Spiele, die haben einen Multiplayer-Modus und so ein paar Challenge-Maps. Und man findet die irgendwie nicht so toll und spielt die nicht, weil die irgendwie so halbgar so drangeklatscht wirken. Und man hat das Spiel sowieso nur für den Solo-Part gekauft. Und der ist dann auch vielleicht ganz nett. Und Blacklight wirkt so, als wenn es nur diese beschissenen Challenges und ein mittelmäßiger bis schlechter Multiplayer-Modus wäre. Und das ist so dieses umgekehrte Modell. Also...
Kann man das überhaupt im Singleplayer spielen?
Ja, das ist ja das Lustige. Es gibt angeblich einen Singleplayer.
Ja,
gegen Bots, oder? Du landest dann erstmal in einer Lobby.
Mhm.
Und dann hast du 4 Karten, die alle so ohne irgendwie Story-Verknüpfung einfach so dir nacheinander angegangen werden. Und dann ist das so ein...
Das klingt fast wie Call of Duty.
Ja, okay. Du rennst halt durch total triste alte Levels, also das sieht aus wie bei Deus Ex 1, nur nicht so fantasievoll gestaltet, also die Locations sind weniger abwechslungsreich, ja. Total undetailliert, obwohl die Grafik-Engine an sich ist ja auch die Unreal Engine 3, sieht schon ganz nett aus, aber eben so uninspiriert hingeklatscht.
Ja.
Und es ist auch technisch total sauber, ich habe da keinen einzigen Bug oder so gesehen, du hast diese total hohlen Levels, wo du echt so dann lineare Pfade gehst, ohne jegliche Alternativrouten oder so. Du bist immer in so einem kleinen Areal, wo dann eine verschlossene Tür ist. Die öffnet sich erst, wenn du alle Gegner besiegt hast, und die kommen halt so wellenartig. Mhm. Die spawnen immer an bestimmten Stellen, zu bestimmten Zeitpunkten und manchmal auch ziemlich unfair. Und erst wenn du halt alle Spawnwellen besiegt hast, kannst du halt weitergehen. Du darfst nicht sterben, sonst musst du das komplette Level neu spielen. Es gibt keine Checkpoints. Du steckst fast nichts ein. Das ist wieder sowas, das ist jetzt nicht nur bei Black Knight, sondern das ist bei vielen Spielen so, aber das wundert mich. Du hast 175 Hitpoints, ja?
Ja.
Bist aber nach 2 Treffern in der Regel tot.
Okay.
Das heißt, warum habe ich 175
Hitpoints? Warum habe ich nur 2?
Genau. Oder es gibt auch nur so ein halbherziges Regenerationssystem, was irgendwie nur 80 Punkte regeneriert, was de facto fast null ist.
Nur für einen Schuss aus.
Eben. Dann sind da so Sachen, ich habe mit dem Sniper-Gewehr erst angefangen, weil ich ja vorher auch Sniper, ja. Ghost Warrior gespielt habe. Und normalerweise ein Headshot tötet in Tango Down niemanden. Wenn ich aber einfach so ein Assault-Rifle nehme, über die komplette Map baller, ist jeder fast sofort tot. Also die Waffenbalance ist auch so voll hirnrissig. Und du hast halt diese total hohlen, richtig frustrierenden Level, die vom Konzept her so hohl sind wie Serious Sam, mhm. aber in keinster Weise irgendwie so abgedicht oder bunt. Also es ist alles so trist. Es gibt nichts, was dich irgendwie so zum Weiterspielen motiviert oder was irgendwo so einen Hauch von Originalität hat. Und da denkst du dich echt, warum spiele ich das eigentlich die ganze Zeit? Besonders wenn du stirbst, wenn du in der Mitte des Levels stirbst, weil du das Level nicht kanntest und nicht wusstest, wo die spawnen, ja? Dann denkst du dir so, warum sollte ich diese Grütze jetzt nochmal das komplette Level neu spielen? Ich bin schon so freundlich und versuche dieses Spiel durchzuspielen, ja? Und aber dann jedes Level irgendwie 5-6 Mal wiederholen, bis du es schaffst? Nee.
Tja. Aber soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich habe eine Open-World-Blockade.
Ja.
Und zwar habe ich folgendes Problem. Im Sommer holt man normalerweise ja immer ein paar Spiele nach. Das heißt, momentan sind bei mir 4 Spiele, die ich parallel sozusagen spiele und die sozusagen offen sind. Das eine ist Red Dead Redemption, wo ich immer noch nicht fertig bin. Das andere ist Assassin's Creed 2, was ich ja von dir nochmal ausgeliehen habe, weil ich es durchspielen wollte. Das nächste ist Infamous.
Ja.
Und das letzte ist jetzt Crackdown 2. Und all diese Spiele sind sicher sehr ähnlich, was die Open World angeht. Fable 2 auch noch, genau. Fable 2 wollte ich auch noch mal spielen, weil ich irgendwie noch mal Lust hatte, irgendwie durch dieses ganze Peter Molyneux-Quatsche oder irgendwie mal wieder Lust, das noch mal durchzuspielen, weil ich damals nämlich diese ganzen Zusatzpakete, Not Whole Island und Future irgendwas da, nicht gespielt habe, weil ich halt diese Zusatzpakete noch mal spielen. So, also sogar 5 Open World Spiele. Das Schlimme ist, wenn man 5 hat, dann ist das so, als ob die sich gegenseitig blockieren, weil man nirgendwo so richtig den roten Faden hatte. Man geht wieder irgendwo rein bei Red Dead Redemption, startet das Spiel und ich sehe schon wieder, okay, jetzt muss ich erstmal wieder 10 Minuten reiten, bis ich zur nächsten Mission komme oder halt die Schnellreisefunktion nehmen, wo mich die Schnellreisefunktion immer nervt, dass wenn du neben so einer Straße bist und dann kommt immer so, hier geht's nicht, hier kannst du kein Camp machen, du brauchst ein ebenes Gelände und das musst du erst auf der Straße.
Du redest schon fast wie eine Nutte so, jetzt muss ich wieder 10 Minuten reiten, bis ich zum nächsten Kunden komme.
Ja, aber so ist es halt. Und du hast bei all diesen Spielen immer so dieses Gefühl, so sie erschlagen dich immer so. Und du kannst ja auch nicht wechseln, weil wenn du in einem drin bist, musst du erstmal ein bisschen eine Weile spielen. Aber
wieder wie eine Nutte.
Erstmal eine drin bist.
Eine männliche Nutte, ja.
Nee, und aber das führt mich natürlich zu Crackdown 2, was ich jetzt so viel gespielt habe. Ich fand ja das erste Crackdown damals sehr, sehr geil. Crackdown 2 ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Es ist zwar de facto kein schlechtes Spiel, es ist aber halt wirklich sehr, sehr ähnlich wie Crackdown 1. Obwohl es nur von 50% derselben Entwickler ist, denn es ist ein neues Studio, aber da sind viele von denen dabei, die Crackdown 1 damals gemacht haben. Aber es ist halt wirklich zu sehr das Gleiche. Und das Schlimme ist halt, in den 3 Jahren, seitdem Crackdown 1 rausgekommen ist, hat sich dieses Open-World-Genre so stark weiterentwickelt. Nicht nur durch sowas wie Red Dead Redemption, aber halt eben so eine Spiele wie Prototype und Infamous, die halt dieses so, ich bin so ein Superhelden-Charakter, der sich auflevelt. Oder durch Spiele wie Just Cause, die halt einfach so eine riesen Insellandschaft. All das hat sich weiterentwickelt. Crackdown 2 bietet genau dasselbe. Ich renne wieder durch diese, ist auch renne wieder durch dieselbe Stadt, die ein bisschen verändert worden ist. Ich sammle wieder die ganzen Orbs ein. Das Aufleveln durch die Orbs geht vielleicht diesmal ein bisschen schneller. Und der einzige, die einzige große Änderung ist, dass ich so einen Tag-Nacht-Wechsel habe. Und dieser Tag-Nacht-Wechsel, der wird eben auch benutzt, weil es gibt halt so eine Art Dead Rising-Zombie-Flut. Also nachts über kommen immer irgendwelche Zombies auf die Straßen, die ich auch noch ausschalten muss.
Und wo sind die tags zu Hause?
Tagsüber sind die alle in ihren Löchern und verstecken sich. Und dafür sind dann die Gangs. Also es gibt nur eine Gang, die draußen ist und die ist tagsüber draußen und nachts die Zombies. Und
das ist praktisch, weil dann die können dann in den gleichen Häusern wohnen. Ein Jahr tags wechseln dann immer so dieser Schicht.
Ich fand halt eben auch die Idee viel witziger beim ersten. Beim ersten hast du ja gegen insgesamt 4 Gangs gekämpft, ja. Und du musstest halt immer erst so die Hilfsarbeiter von denen ausschalten und so die Nachschubleute und die Waffenlieferanten und dann erst bist du mal zur Festung gegangen und hast dann den Oberboss ausgemacht. Das war so eine einfache, lineare Geschichte, die aber immer Spaß gemacht hat, weil du immer das Gefühl hattest, okay, du schaltest jetzt hier so eine Gang aus. Also ja, erstmal so die kleinen Henchmans und die kleinen Lakaien und dann erst den Chef. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass dein einziges Ziel ist, halt so eine Art großes Energienetzwerk wieder zusammenzubauen, was eben diese Zombie-Infektion beseitigt, weil dann so ein großer Energieimpuls auskommt. Das heißt, die meiste Zeit rennst du also durch die Stadt und musst halt so einen Energieknoten wieder aktivieren. Und dann gibt es halt immer wieder dieselben Missionen, dass du halt so einen Energieknoten aktivierst und dann kommen Welle gegen Welle von diesen Zombies, die musst du wieder fertig machen, dann geht es wieder raus. Zwischendurch kannst du halt diese ganzen Nebenmissionen machen, wie wieder Autorennen fahren und Checkpoint-Rennen. Und was halt auch ganz cool ist, ist, dass die Figur, dass dieser Kämpfer jetzt eben auch ein bisschen fliegen kann, also wenn du deine Sprungfähigkeiten weit genug ausgerüstet hast. Aber im Großen und Ganzen, das Spiel sieht auch grafisch so altbacken aus, weil es genauso aussieht wie das alte. Und ich weiß ja ganz genau, dass es draußen Spieler gibt, die genau das haben wollten. Die denen es einfach auch Spaß macht, die brauchen keine Story, die wollen einfach nur diese, teilweise gibt es 300 bis 500 Orbs von den verschiedenen Sachen, die aufsammeln wollen. Und für die ist das ein schönes Playground-Spiel. Aber dann musst du auch wirklich noch Lust darauf haben, wieder so ein Sammelspiel zu machen. Du musst einer von denen sein, die am liebsten durch eine riesige Spielwelt hopsen und irgendwie immer nur Sachen sammeln. Ja. Und dann musst du jemand sein, der auch Just Cause 2 am besten mit viel Freude bis zum Umfallen gespielt hat.
Die auch im echten Leben Messi sind, weil sie von der Straße alles aufsammeln und mit nach Hause nehmen, genau. Ja.
Du darfst aber keiner sein, der mittlerweile so auf dem Status ist, so, dass du so ein Assassin's Creed 2 Genießer bist, der eine Story haben will, der auch einen Sinn haben will in den Sachen, die er sammelt, der das ganze in Feedback haben will. Und deswegen wirkt halt Crackdown 2 irgendwie schon so veraltet. Und der eine User-Test, der online ist, der natürlich schneller war als ich, der hat ja auch schon gleich wieder geschrieben, Crackdown 1.5. Das ist jetzt keine sehr originelle Sache, aber so ist es halt eben wirklich. Und
einfach immer so ein Leser-Dissen. Ja, der in seiner Freizeit...
Nein, wieso gedisst? Nein, ich meine, er hat's genauso gesagt. So ist es halt. Crackdown 1.5. Und das ist ja ein
super... Aber nicht sehr originell.
Nee. Also das ist blöd, weil ich das jetzt auch nicht mehr benutzen kann.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Das ist halt... Das Witzige ist, in Amerika haben die ganzen Tester das Spiel gar nicht als Retail-Version geschickt bekommen, sondern als Download-Code. Also dieses Spiel gab es schon zum Launch als Games on Demand für die Presse erstmal nur. Und vielleicht auch so ein Versuch von Microsoft schon mal entweder Geld zu sparen, weil sie auch keinen Bock hatten auf Crackdown 2 so richtig, oder eben vielleicht auch schon mal auszuprobieren, ob dieser Titel nicht vielleicht ein guter Titel wäre, eben mal um Vollpreis-Games on Demand anzubieten. Mhm. Weil das ja auch ein Spiel ist, was eben auch sehr gern online gespielt wird, weil man halt eben auch jederzeit einen Koop-Spieler mit reinholen kann in sein Spiel, der dann mit Orbs sammelt. Das ist auch das Einzige, was er machen kann, weil der ganze dieser Story in Anführungsstrichen Fortschritt bekommt nur der Host. Und du kannst halt nur deine Orbs aufsammeln. Aber das Spiel ist halt auch wieder so typisch Sandbox. Also du kannst halt viel Scheiße bauen, aber das musst du dann halt, genau wie bei Just Cause 2, das musst du dann reichen. Mhm. Also die Tatsache, dass du da rumrennst, Zombies abschlachtest und Benzinfässer in die Luft jagst und Orbs sammelst, das muss halt reichen. Und du darfst keiner von den Leuten sagen, die sagen eben so, bei Assassin's Creed 2, da waren mir aber manche Rennen schon sehr repetitiv. Ja. Also dann hast du Crackdown 2 noch nicht gesehen, weil da gibt es 4 Missionsarten insgesamt und die machst du halt die ganze Zeit. Mhm. Also deswegen auch eine 7 von 10. Und es ist halt keine Halo 3 Beta dabei. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt sehr viele Fans finden wird. Also die Hardcore Crackdown 1 Fans, Auch die Synchronstimme, das ist ja auch, hat eine deutsche Sprachausgabe, aber...
Ja, ist die von Bully jetzt.
Nee, ist die von Tom Hanks. Nee, leider nicht. Also, aber die kommen auch nicht mehr so knackig vor wie beim ersten Teil. Im ersten Teil war das so eine tiefere Stimme, die irgendwie so gut gemacht, Agent. Und jetzt ist es irgendwie so eine etwas andere Stimme. Also Crackdown 2 ist ein Xbox 360 Exklusivtitel, wo PS3-User sagen können irgendwie, oh, schade, dass wir das nicht haben. Also da haben sie eigentlich nichts viel verpasst.
Ja, ist halt blöd, weil... Crackdown war halt dieser Geheimtipp, der sich bestimmt im Nachhinein auch nicht scheiße verkauft hat. Ja. Also ich glaube zwar auch nicht, dass es so ein Megaseller war, aber hat sich bestimmt ordentlich verkauft, über den Erwartungen auch. Und
ja, viele werden sich gesagt haben, da war ja ein cooles Spiel bei der Halo 3 Beta dabei.
Ja, genau, so war es. Ist ja im Prinzip auch. Aber ist halt schade, dass dann bei Microsoft gesagt wurde, und zwar zu spät, denn hier Realtime Worlds hätten es ja, wenn Microsoft sich früher gemeldet hätte, hätten sie es ja noch gemacht selber. Aber dann haben sie halt gesagt, gut, wir haben hier noch diese IP hier rumliegen, wir machen mal schnell mal das Gleiche, den Leuten hat das ja gefallen und husch husch, warum da nicht mal ein bisschen Geduld zeigen und vielleicht etwas später dann ein richtiges Spiel rausbringen.
Ja, das ist halt sowas, wo man Microsoft nicht so richtig versteht, weil sie halt eben auch so ohne mit der Wimper zu zucken halt eben so Spiele wie Ensemble oder so zumachen, weil sie sagen halt so Echtstrategie ist nicht so unser Ding, aber gleichzeitig halt eben so ein Spiel, was jetzt auch nicht so verkauft hat, was jetzt auch nicht so die identitätsstiftende Franchise ist, dass sie da gesagt haben, also da brauchen wir aber noch unbedingt einen zweiten Teil.
Ja, bei Crackdown als es ja angekündigt wurde, haben sich alle total gefreut, weil das ja im Nachhinein viele gespielt haben. Aber auch als dann die ersten so Screenshots und Videos kamen, waren dann viele nicht mehr so angetan, weil sie sich eben erhofft hatten, dass, und jetzt kommt's, bei Crackdown 1 haben so gut wie alle, die das gespielt haben, ja auch gesagt, perfekt war es sicherlich nicht und also bei weitem nicht, aber das hat so viel Potenzial, das hat so schon richtig Bock gemacht, aber wie geil könnte man den zweiten Teil machen, da gäbe es so coole Ansatzpunkte, wie man das noch verbessern könnte und dass das jetzt alles fehlt, das ist schade. Ich denke mal, nach dem zweiten Teil werden dann auch alle, denen das Spaß gemacht hat, irgendwie die Lust vergangen sein an dem Franchise.
Ich weiß nicht, ob Crackdown 1 sogar vor GTA 4 erschienen ist oder ob das nicht sogar war danach. Ich glaube danach. Ja. Was allerdings auch heißen würde, dass GTA
vorher, 4 aussieht. Lange vorher.
Ja, okay. Ja. Weil ich dachte so, dann war das irgendwie Mercenaries oder so, dass damals auch das Problem war, dass viele gesagt haben, so dass GTA 4 war ihnen so zu ernst und zu anspruchsvoll und Crackdown 2 wäre halt wieder so ein einfach, ich jag Scheiße in die Luft Spiel, was irgendwie viel mehr Spaß macht. Aber okay, ja, wie gesagt, Crackdown, es, wenn man nicht Crackdown 1 müde ist und wenn man wirklich zu denen gehört, die sagen würden, ich bleib mir weg mit Innovationen, bleib mir weg mit dem ganzen Scheiß, ich will dasselbe Spiel nochmal haben. Bloß mit Zombies. Ich will auch kein Dead Rising haben.
Schon so mit einem kleinen Detail hast du die Wahrscheinlichkeit auf null reduziert, dass es Leute gibt, die das
haben. Ja, so nach dem Motto, ich will Zombies haben, aber ich mag keine gute Grafik. Weil sonst würde ich auf Dead Rising 2 warten. Nein, ich mag es auch gern mit schlechter Grafik, so mit so einer Cell-Shading-Grafik, die total uninspiriert aussieht.
Ich mag meine Frauen gerne ohne Beine, ohne Arme, mit Schwanz.
Aber das mag ich, weil ich vor 3 Jahren so eine Freundin hatte.
Genau.
Und deswegen will ich die wieder haben. Ich will mich nicht weiterentwickeln.
Aber man kann, glaube ich, ganz sicher sagen, selbst Leute, die mit Crackdown 2 noch Spaß haben und den ersten auch mochten, werden sich kein Crackdown 3 wünschen, oder?
Ja, das wäre mir dann eine sehr seltsame Art von Spieler, der sozusagen sagt, jetzt dasselbe nochmal. Ja. Ich wüsste auch nicht, was sie steigern wollen. Sie haben jetzt schon Tag-Nacht-Zyklus und...
Menstruationszyklus
das ist immer Mitte des Monats.
Die Zombies alle von selbst verbluten.
Trau keinem, der 3 Tage blutet, ohne zu sterben.
Ja. Ich habe gehört, das lockt Bären an.
Ja, genau. Mhm. Genug von den Menstruationswitzen. Mehr an Spielen gab es, glaube ich, auch nicht, weil sonst. Ich habe Monkey Island 2 noch ein bisschen weitergespielt.
Ich habe es zweimal durchgespielt.
Ja, ich weiß. Und
zwar direkt hintereinander.
An deiner scheiß Gamerscore gesehen.
Das habe ich beim ersten auch schon gemacht. Ich habe es durchgespielt, wusste dann wieder, wie alle Rätsel sind und habe es dann nochmal innerhalb von, knapp einer Stunde durchgezockt. Wo ich selbst überrascht war, weil ich habe gesehen, da gab es das Achievement für unter 3 Stunden.
Ja.
Und ich dachte so, das geht nicht. Weil da gibt es ja diese ganzen Inseln und dann immer wieder hin und her und so. Aber dann war ich doch schon in unter einer Stunde in LeChucks Festung. Das ist schon schneller, als man meint. Dann.
Es ist ja seltsam, weil du hast da echt Tempo drauf gehabt. Ja. Weil ich bin jetzt bei 27% und bin gerade wieder auf Fat Island mit dem Fetten da. Und ich spiele natürlich mit der Komplettlösung. Ich weiß nicht, ob ich es in 3 Stunden schaffe.
Ja. Doch. Und ich habe noch nicht mal effizient gespielt. Ich hätte das, glaube ich, noch... Ich würde fast behaupten, ich könnte es in 40 Minuten durchspielen.
Musstest du nie in der Lösung gucken?
Nö, eigentlich nicht.
Weil das ist ja, es gab ja damals, das ist ja auch witzig, bei dem alten Monkey Island damals für den PC, konntest du ja am Anfang auswählen, ob du die warmen Duscher-Variante haben willst, mit weniger und leichteren Rätseln, oder ob du eine ganz schwierige Version haben wolltest. Das gibt's ja jetzt nicht mehr, weil jetzt ist es automatisch die schwierigere Variante, also mit allen Rätseln. Aber okay, Respekt, da zeigt sich wieder, wer die absolute Adventure-Lusche ist und wer, ich ziehe meinen Hut.
Das ist auch so im sexuellen Bereich. Ja. Man nennt ihn ja auch den Adventure-Schwanz.
Im sexuellen Bereich?
Ich immer gerne auf Abenteuerschuhe begibt.
Da ziehe ich an deinem Hut.
Kleine Point-and-Stick-Adventures-List.
In der Tat, das Zauberwort klein.
Ja.
Ja.
Nein,
so Pipettenmann.
Aber zu Monkey Island nochmal.
Ja.
Es gibt ja in den Optionen die Möglichkeit, Classic-Dialoge zu aktivieren oder nicht. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, also ich habe es mal angemacht, mal ausgemacht, was da jetzt irgendwie anders war. Kann mir vielleicht mal einer sagen. Der Hinterwäldler vielleicht. das war seltsam. Ich meine, beim zweiten Durchgang, als ich es deaktiviert hatte, wären ein paar Anspielungen drin gewesen, die eben vorher nicht drin waren, die auch auf aktuelle Sachen eher, also auf aktuellere Sachen, als damals das Original Monkey Island war. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wüsste es gerne, weil ich das sehr...
Bleibt ja dann, auch wenn du auf Classic irgendwie...
Englisch
und Sprachausgabe.
Ja.
Also,
ja,
sehr seltsam.
Ja. Komisch.
Sehr seltsam.
Ja.
Aber man sieht, mehr war spielemäßig nicht so angesagt.
Ja, ich habe, ich wollte eigentlich Alpha Protocol noch spielen, aber
ich
muss sagen, ich habe es noch nicht gemacht, weil ich habe erstmal festgestellt, ich will wirklich lieber mich länger mit einzelnen Spielen beschäftigen und nicht so viel rumhüpfen. Das habe ich jetzt mal wieder eine Zeit lang gemacht. Und wie du schon sagtest, dann immer wieder reinzukommen.
Ja.
Und es ist ja auch so, dieses Darkstar One zum Beispiel, das spiele ich im Moment halt unheimlich gerne.
Ja.
Und das macht auch irgendwie richtig Spaß, halt sein Raumschiff aufzurüsten und
so.
Und weil es ist auch nicht, also ich spiele es halt auch auf Schwierigkeitsstufe 2, was halt standardmäßig da eingestellt ist. Das ist halt auch nicht so irgendwie schwierig.
Ja.
Und das ist halt so ein Spiel, was auch so seine
Zeit... Was ich immer witzig finde, du musst ja immer diese ganzen Piratenmissionen machen, um Geld zu verdienen und meistens Kopfgeldjagd. Und es gibt dann immer so diese, die sind ja auch mal gleich, irgendwie, dass du da hier reinfliegst in das System und dann hast du diese Gegner, dann hast du erst die Leibwache, dann musst du die alle abknallen, dann der Endgegner, der hat immer so eine komische Taktik, der bleibt dann immer so vor dir stehen.
Ja, und dann packt er seine Maschinengewehrpistolen da aus.
Genau, und dann strafe der immer so vor dir, als ob der so irgendwie so ein Ego-Shooter spielt. Und
genau,
dann, stimmt. Du musst dann immer schnell immer rückwärts ausweichen und sonst bei dir sonst deine Schilde sofort runter. Der macht immer dieselbe Taktik.
Ja.
Der bleibt so vor dir stehen.
Aber das ist natürlich immer so, weil die normalen so leicht mit den Lasern zu besiegen sind, hast du dir dann dein komplettes Raketenarsenal für ihn aufgespart.
Genau.
Was ich lustig finde,
das, Motherfucker.
Da gibt es ja diese ganzen Missionen immer zur Auswahl. Und es gibt dann halt immer die so voll bescheuert sind, irgendwelche Sachen zu transportieren.
Eskortieren oder sowas, die kein Mensch macht.
Genau, die Escort-Mission, Bei der ersten Konfrontation ist immer der Frachter im Einmal. Aber dann gab es immer auch die Sachen, wo man gegen Einzelne kämpft. Das ist immer das Einfachste.
Ja,
und meistens auch das Teuerste, wo du am meisten für bekommst. Deswegen musst du nur immer ein bisschen gucken und dann ist es wieder so ein bisschen bescheuert Design.
Ja.
Nein, aber macht mir irgendwie Spaß. Spaß.
Ja, ist ja auch, was Darkstar One auch nicht vergessen darf, ist, die Musik ist auch sehr gut, finde ich.
Genau.
Also die passt echt super.
Was ich auch vergessen hatte, wie ultra geil es ist, endlich so ein Space-Weltraum-Sim auf einem riesen Fernseher zu spielen. Weil dieses ganze geile Cockpit-Gefühl mit, wie gesagt, immer dieser Effekt, dass diese Sterne auf einen und diese Reflexion und so. Und das ist eigentlich das, was diese Weltraumspiele bis heute einfach so geil macht, ist dieses Cockpit-Erlebnis. Das ist in keinem Spiel so geil. Also außer jetzt hier die verrückten Flugsimulator-Typen. Ne? Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich ein Segelflugzeug zum Fliegen bringe. Das ist, Space Sims sind echt so die geilen, das geile Flugerlebnis für
Groß-TV-Besitzer.
Für Noobs. Weil bei diesen Raumschiffen ist ja nie so richtig ein Simulationsaspekt. Da ist ja das höchste aller Dinge immer, dass du die Schilde und die Laserenergie verlagerst. Kannst du so Upgrades verkaufen.
Also ja, klar.
Die auch sündhaft teuer sind. Aber das ist ja dann schon das höchste aller Dinge. Da fühlst du dich schon wie ein richtiger Weltraumpilot.
Wenn du aber bei der PC-Version damals, wie gesagt, war es besser, du konntest in die Asteroiden immer reinfliegen, um die Artefakte zu kriegen.
Ja.
Und jetzt kleben die immer außen dran. Und das habe ich am Anfang nicht begriffen, weil am Anfang dachte ich immer, weil ich dann noch ein PC-Spieler war, dachte ich immer so, weil es das erste Artefakt einsammeln soll, wo geht's denn hier scheiße rein in den Asteroiden? Hier müsste irgendwo ein Loch sein. Ja, auch da wieder verbitte ich mir jetzt das als zu billigen...
Die
Vorlage ist zu billig.
Ja.
Wie gesagt, dass man nicht das Loch gefunden hat und jemand wusste, dass das Artefakt draußen dran klebt, da ist bei mir ein bisschen Zeit vergangen.
Ja,
Aber ich hoffe, ich spiele das mal weiter, weil dann bin ich nämlich gespannt, wenn es zum Ende hingeht. Denn da wirst du ins Innere fliegen müssen. Mm. Von einer großen. Also, ich hab's ja schon in meinem Test gespoilert. Also, natürlich gibt's auch den obligatorischen Todesstern-Level.
Ja.
Kein Science-Fiction-Spiel ohne sowas.
Ja, ich wollte auch noch gerade was lustiges. Genau. Da ist dann immer so Sachen, da merkt man einfach, das Spiel ist ein. Das kommt von einem deutschen Entwickler, der nicht alles bedacht hat oder der halt nicht bis zum Letzten so aus. Entwickelt hat.
Ja.
Und zwar gibt es halt diesen Autopiloten, den man kaufen kann,
ja.
Der einem dann immer, der eigentlich auch total sinnlos ist, die letzten Meter in die Raumstation genau. Dann automatisch in das Hangar fliegen lässt.
Wo es überhaupt nicht schwierig ist, da
reinzufliegen. Das Lustige ist, manchmal kommt da diese Sequenz, dass ich auf dieser virtuellen Landebahn da drauf zufliege, aber kurz vorher kommt noch ein anderes Raumschiff da raus und dann fliegt mein Raumschiff mal mit Vollspeed gegen das andere Gegend. Ja. Das ist immer so eine seltsame Physik, das ist wirklich so hier wie Bruce Lee und bam, aus dem Bild gekickt. Ja. Also dieses andere Raumschiff wird dann echt mit einem Affenzahn aus dem Bildschirm rausgeschleudert. Aber manchmal sieht man dann noch im Hintergrund, wie es sich dann so kurz schüttelt und dann wieder so seine normale Route weiterfliegt.
Was war denn das?
Das ist immer so geil, dieses so hier aus dem Weg, bam, und voll aus dem Bild gekickt. Das ist
Ja, man muss ja auch mal aufpassen, manchmal kommen einem ja Dinger entgegen. Also wenn man irgendwie zu lange wartet, man muss ja immer erst eine Landeerlaubnis erfragen und dann gehen diese Lämpchen an und dann fliegt man und dann kann manchmal geht die Klappe auf und kommt ein anderes Raumschiff entgegen. Mhm. Aber bei der Gelegenheit erinnere ich mich noch, liebe Kinder, damals 1986 oder 85, als ich Elite gespielt habe, auch beim C64.
Als Harry Truman noch unser Präsident war?
Ja, genau. Da war das auch immer sehr knifflig, in diese Station zu fliegen, weil das sah ja immer aus wie so ein Briefkasten. Das war ja so ein länglicher, rechteckiger Schlitz und das man musste ja sein Schiff immer so gedreht, die Station.
Jetzt kommt hier immer wieder eine Muschi, ein Spieler nach der anderen. Du bist halt Mr. Muschi.
Elite wäre dein Spiel gewesen, weil dieser Schlitz eben auch keine Haare hat, die einem helfen. auf alle Fälle fliegst du dann da rein und das Ding dreht sich und du musstest, also das war noch
das knifflig. Mit dem Drehen muss ich mal ausprobieren.
Ja, das finde ich, ja. Du musstest nämlich, also bei Darkstar One ist es ja egal, aber du musstest da auch schon, durftest da nicht spitz auf Knopf reinfliegen, sondern du musstest da wirklich im selben Winkel reinkommen und das Ding hat sich gedreht.
Tja.
Und ich weiß, dass ich bei Elite manchmal, da hat man sich sehr geärgert, wenn man noch nicht den Autopiloten hatte, dass man irgendwie eine schwere Mission hatte oder ganz viele Sachen an Bord und dann ist man an dem scheiß Landemanöver gescheitert und ist dann explodiert vor der Station.
Stimmt, ja.
Weil man den scheiß Briefkastenschlitz nicht gefunden hat.
Ah.
Ja.
Das aber ist hart.
Wie gesagt, das ist halt Sommer. Man spielt halt viele Sachen nochmal. Ich bin aber langsam auch echt Red Dead Redemption müde, also das nervt mich, dass ich hoffe, ich bin jetzt manchmal aus Mexiko raus. Also,
hey, ich habe ja nicht den Fehler gemacht, den du gemacht hast. Ich habe schön Dreck an einem Stück,
hab dann
auch mal so gesagt, hier, das Wochenende ist jetzt zerstört,
du
versuchst so wenig wie möglich zu schlafen und dieses Spiel ratzfatz mit allen Nebenmissionen, das ist wie dieses Denken, was ich auch damals bei Fallout hatte, das ist jetzt dein Leben.
Ja.
Ich habe nicht gegessen, nicht getrunken, ich sah nachher wieder aus wie die Kotmumie, weil man dann auch immer so ein bisschen in
Klogang-Probleme
kommt. Ja. Ich muss ja auch irgendwie, ich habe ja in meiner Wohnung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, liegt ja auch kein Schlamm oder so auf dem Boden.
Nee.
Und wenn man längere Zeit dann irgendwie so ohne sich zu duschen ist, kommen ja auch die ganzen Fliegen.
Ja.
Man muss dann auch irgendwas Braunes nehmen,
wie
bei Predator,
um
sich vor Fliegen
zu schützen. Um die Körperwärme.
Ja. Und das ist dann der Trick.
Ja, wobei diese braune Tarnfarbe, die du benutzt, Fliegen anlockt. Also Vorsicht.
Ja, aber sie laufen ja dann auf der braunen Tarnfarbe rum. Das ist ja dann nicht auf meiner Haut. Und das schützt meine Haut.
Du bist widerlich.
Es schützt meine Haut vor unhygienischen Tieren.
Du bist widerlich.
Ich habe gespielt. Oder wolltest du jetzt auch noch was mit Red Dead Redemption erzählen?
Nö.
Ich wollte nämlich noch sagen, dass ich Sniper weitergespielt
habe. Ja.
Und ich finde es echt cool, weil ich dachte, Eurogamer haben 2 von 10 gegeben.
Mhm.
Und ich hatte kurz ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, habe ich es vielleicht so gut bewertet? Weil es hat ja immer eine 6 von 10
bekommen.
Und vielleicht noch so eine halbe Empfehlung für manche Leute bekommen. Aber ich muss sagen, auf eine bestimmte Art fesselt mich das Spiel eben.
Ja.
Und weil ich finde es einfach immer, wenn es funktioniert, super spannend. Es gibt immer wieder Momente, wo es nicht funktioniert. Und da ist es scheiße und wirkt manchmal kaputt. Aber wenn es funktioniert, hat es echt so eine super krasse Spannung. Und aber dann gibt es auch wieder so Sachen, da denke ich mir immer, wer hat das, haben die das nicht selbst gespielt? Da hast du sowas wie bei Call of Duty, dass du weglaufen musst, weil du verfolgt wirst von ganz vielen. Du kannst auch nicht gegen die kämpfen, das ist alles gescriptet, ja? Bei Call of Duty ist das immer so super smooth. Es wirkt zwar so, als wenn du jeden Moment sterben würdest, aber wenn du einfach gerade ausläufst mit Volltempo, überlebst du auf jeden Fall.
Ja.
Weil das ist ja das Konzept dieser Mission, das ist ja nur so ein bisschen showmäßig.
Ja.
Aber bei Sniper Ghost Warrior, wirst auf einmal von allen Ecken beschossen, mit Granaten beworfen und hast keine Chance, dem zu entkommen. Du kannst nur Glitches ausnutzen, ja, irgendwie, um diese Mission zu schaffen.
Aber sonst... Es gibt also nicht so diesen Exit-Plan.
Nee, so, genau. Und bei Call of Duty ist echt so, alles, was du siehst, der komplette Weg ist sicher.
Ja.
Und bei Ghost Warrior ist irgendwie für so ein Fitzelchen, wo du durchkommen kannst.
Das, ja, ist ein Skill-Game.
Das musst du entdecken. Aber sonst... du hast immer diese Momente, wo du mitten in einem feindlichen Camp bist. Die dürfen dich nicht sehen, sonst wird der Alarm ausgelöst. Wobei das auch verrückt ist. Der letzte Soldat in diesem Camp, ja, wenn er mich eine Millisekunde sieht, bevor ich ihn die Augen in zwei Richtungen schieße, ja, wird der Alarm ausgelöst, weil die irgendwie so eine Kopfdiode haben. Sobald Sichtkontakt entsteht, kommt der Alarm. Und es scheint dann auch immer, selbst wenn alle tot sind, irgendwo so einen versteckten kleinen Mann zu geben, der wahrscheinlich irgendwo in der Funkzentrale sitzt, der dann noch sagt, hier ist ein Eindringling. Alarm, Alarm. Aber halt diese Momente...
Bist du der meine Kumpels auf den Flughafen umgebracht hat?
ja, genau. Du sitzt mitten in diesem Camp voller Gegner. Also da sind auch mal so 15 Leute, die halt so ihrem Alltag nachgeben. Ein paar sitzen in den Zelten, ein paar...
Braten sich ein Ei.
Sind auf dem Snack, genau, braten sich ein Ei. Ärgern sich darüber, dass sie sich gerade ein Sandwich machen wollten, aber kein Brot mehr da ist.
Ja.
Und du musst irgendwie, also du musst nicht, aber ich spiel's halt am liebsten so, alle umlegen, ohne dass sie dich sehen. Und das ist dann auch immer so mit Luft anhalten und Bullet Time und du sitzt halt in dem einzigen...
Hältst du dann auch wirklich die Luft
an? Ja, natürlich. Du sitzt in dem einzigen verdammten scheiß Busch, der in diesem Camp ist. Gott weiß, warum der dort gepflanzt wurde. Das ist wahrscheinlich so, das hier ist unser Glücksbusch, den pflanzen wir jetzt an dem Tag, an dem wir in dieses Camp einziehen. Ja. Und er wird uns vor bösen Geistern
beschützen. Vor Scharfschützen.
Und dann sitzt in diesem Busch und Snipers, die halt alle weg. Und das ist halt so cool, weil irgendwann merken die das, was nicht stimmt. Aber solange sie dich nicht sehen, ist es okay. Weil das ist auch wieder das Lustige. 15 Leichen liegen da, keiner löst den Alarm aus, ja? Aber sobald einer so denkt, der Busch da hinten hat sich bewegt, Alarm! Und ja, das Coole ist halt, sie sind dann so ein bisschen in Alarmbereitschaft und dann wird es schwierig, weil du kannst sie dann nicht mehr orten, weil sie verstecken sich dann irgendwo hinter den Zelten und sie sind dann immer in so einem Radius von 2 Metern und gehen dann immer so hin und her und es sieht dann immer so aus, als wenn die richtig Schiss haben. Ja. Also sie kauern sich dann so hin und zielen dann so in alle Richtungen und das ist dann irgendwie cool, weil du bist dann in dieser einen Position und weißt genau, du darfst dich nicht bewegen, weil sobald du einen falschen Schritt hast, ist es wieder vorbei und tastest dann so ganz langsam wie bei Wo ist Waldo das Bild ab, um die Pixel zu entdecken, wo sich einer bewegt, dann zoomst du dahin, machst die Bullet Time und dann, wenn du dann den so ahnst, wo der Kopf ist und du kannst halt auch durch Materialien durchschießen, dann ist es halt cool, dass du halt diesen coolen Bullet-Time-Flug hast, dann durch die Zeltwand durch und dann siehst du halt so und dann hast du dieses krasse Erfolgserlebnis. Yes, da habe ich ihn gefunden.
Das ist übrigens etwas, ist cool, was ich noch hinzufügen möchte bei Singularity.
Ja.
Das ist nämlich auch eine sehr geile Sache. Singularity hat ja verschiedene Waffen und eine Waffe, die ist so ein bisschen so wie der Redeemer damals bei Unreal, die hat man allerdings leider sehr selten und zwar schießt sie auch so ein Projektil ab und dieses Projektil kann man in Bullet Time noch steuern. Mhm. Also ja. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich dann doch noch die deutsche Version habe, weil ich habe mal diesen Effekt dieser Waffe bei der ungeschnittenen Version gesehen und das sieht natürlich richtig geil aus, wenn du dann so in Zeit so quasi einen Gegner erwischt, der hinter einer Deckung war und ihm dann diese Patrone mit voller Wucht in die Fresse semmelst und dann irgendwie das ganze Gesicht desintegriert wird.
Ja.
Das ist schon ganz cool. Also das sind halt so diese kleinen Momente, wo man Singularity zum Beispiel anmerkt, dass da eben auch irgendwie sehr viel Feinschliff dahinter ist, weil sie halt eben auch so die Waffen, die sie da einbauen, manche sind halt Standard, klar, wie Schrotflinten und so, aber halt diese Redeemer-Knarre, also die macht einfach irre Spaß. Also ich finde, so steuerbare Projektile sind immer eine coole Sache.
Ja.
Ich meine, ich habe das ja früher bei Unreal auch immer am liebsten gespielt, bei Unreal Tournament irgendwie, wo es einen Redeemer gab, halt immer diese coole Kugelperspektive, dann immer zu gucken, da sind 4 Gegner auf einen Haufen und dann genau in die Mitte rein.
So auch immer so ein Multiplayer, scheiß drauf, ob ich gewinne oder nicht, Hauptsache ich habe einmal einen Redeemer bekommen.
Genau, ja. Und das war aber Singularity halt auch so. Also das.
Aber da, warum ich nochmal auf Sniper zurückkomme, ist halt, dass das auch halt viele Fehler hat und so weiter. Und auch so, es hat da zum Beispiel mehr Grafikfehler als Blacklight.
Ja.
Das ist nämlich das. Blacklight wirkt auf den ersten Blick halt viel sauberer und alles. Jetzt kann man sich fragen, warum hat Blacklight 2 Punkte weniger gekriegt und halt eher eine weniger Empfehlung. Weil es hat ja auch einer in den Comments geschrieben, irgendwie nach 15 Stunden, wenn man sich richtig reinfuchst und versucht sich darauf einzulassen, dass dieses Spiel scheiße ist, dann kann man Spaß damit haben. Klar, vielleicht. Aber Sniper hat im Gegensatz zu Blacklight bei all seinen Schwächen von Anfang an mir immer wieder so klar gemacht, dass es halt Spaß machen kann.
Yeah.
Und ich habe von Anfang an immer mal wieder so kleine Kostproben bekommen, die mich halt motiviert haben, mich weiter damit zu beschäftigen und wirklich auch da so ein bisschen einzuarbeiten,
yeah,
um das richtig genießen zu können. Und das ist bei Blacklight überhaupt nicht. Blacklight sagt mir von Anfang an, ich bin scheiße, aber du hast mich schon gekauft. Und ich bin Download. Du kannst mich nicht zurückgeben. Du kannst mich nicht wieder verkaufen.
Yeah.
Das ist eben der Unterschied, warum man bei dem Spiel keine Lust hat, herauszufinden, ob es Spaß machen kann, und bei dem anderen Spiel schon. Das muss irgendwie auch mal so ein bisschen gegeben sein. So dieses,
gut gesagt.
Ich will schon zumindest so eine kleine Spielspaß-Brotkrumm-Spur sehen, der ich folgen kann.
Auch wenn der gute Spawn gesagt hat, wir können uns den TV- und Filmteil knicken.
Ja, aber kurz noch eine andere Sache.
Achso.
Und zwar, die auch was mit Blacklight zu tun hat. Aber jetzt habe ich sie fast,
vergessen.
Ja, genau. Das hat mich super geärgert. Und das ärgert mich schon lange. Und zwar, bei Crysis, bei meiner Vorschau zu Crysis damals, ja, habe ich mal gesagt, auch bei allen EA-Sachen, die ich da gesehen habe bei dem Event, so, ich schreibe jetzt mal nicht bei jedem so das Blaue vom Himmel, nur weil es eine Vorschau ist, weil mich das sowieso immer ankotzt. Ich schreibe jetzt mal ganz ehrlich so, wie der Eindruck war. Und lieber bei Crysis hau ich in die Scheiße und das sieht nachher schweinegeil aus.
Ja.
Dann habe ich halt im Vorabbericht geschrieben, ich fand es grafisch nicht so impressive. Und dann habe ich mich halt geirrt, weil im Test wird ja dann drinstehen, dass es geil aussieht. Und bei Crysis auf der E3 sah es geil aus und ja, jetzt ist meine Vorschau nicht mehr relevant. Aber damals war es eben nicht so. So. Und bei Blacklight, Tango Dawn, habe ich mal alle möglichen Vorschauberichte gelesen. Bei Seiten, die schlechte Wertungen verteilt haben. Und die haben all in ihren Vorschauberichten geschrieben, das sieht aus wie ein geiler AAA-Titel.
Ja.
Das spielt sich so geil.
Ja, das wird Triple A.
Ja, das wird...
Nicht AAA.
Das wird... entschuldige, dass ich das für unsere Leser, die vielleicht einen niedrigeren IQ haben, auch auf diese Art ausdrücke.
Ich glaube kaum, dass wir da einen Leser haben, der niedrigere IQ hat als wir.
Stimmt, also. Außer einen, den wir letztes Mal gekickt haben. Viele Grüße.
Ja.
Falls du zuhörst. Wir wollen den Namen jetzt nicht nennen, wollte ich gerade sagen. Nein, sie haben wirklich geschrieben, wie viel Spaß das macht, dass man jetzt schon sehen könnte, dass es Konkurrenz für Battlefield und Unreal Tournament und alles ist. Und
ja, das hat ja sogar von IGN oder so ein Best of E3 bekommen.
Ja, genau, Best of E3, Best of Shooter, ja. Das wurde da auf eine Ebene mit allen Top-Titeln gesetzt. Und das sind wirklich alles Vorschauberichte. Wenn du auch die Tests zum Vergleich nimmst, Das ist schon richtig so eine krasse Lüge, dem Leser ins Gesicht gelogen.
Yeah.
Weil das kann ja nicht damals geil ausgesehen haben oder sich geil gespielt haben. Weil das auch, wie gesagt, so ein Spiel ist, wo du nicht in der ersten halben Stunde denken könntest, es wäre geil und dann sagst du nachher, das ist nachher schlechter geworden.
Sondern
es ist von Anfang an schlecht. Und da werden auch irgendwie 98% der Leser weiterhin mir zustimmen. 2% sehen es vielleicht anders, aber das kann nicht sein, dass ich finde das abartig. Ich will das nicht mehr bei den Vorschauberichten haben. Man kann ja ruhig ein bisschen wohlwollender schreiben und auch so sagen, gut, das könnte sich noch besser entwickeln. Aber wenn es schon so offensichtlich ist, dass es scheiße oder dass es nachher auch im Test scheiße abschneiden wird bei mir, dann lasse ich lieber die Vorschau ganz weg, als dass ich wirklich so eine nach Strich und Faden einfach so, das ist eine Verarschung.
Ja. Das ist ja schlimm da draußen, was in der Spielepresse, dass da bei Vorschauen da teilweise ein besserer Eindruck ist als... Aber wir sind da einer ganz heißen Sache auf der Spur.
Nee, es geht ja nicht um diesen besseren Eindruck. Es ist ja auch jetzt nicht alltäglich, aber bei so einem Titel, da ist es halt nur so krass aufgefallen. Es war halt mehr als sonst, dass es so krass gelobt wurde. Ja.
Tja. Aber trotzdem, um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt...
Ich war angepisst, weil ich hätte es mir wegen den Vorschauberichten...
Ja.
Ich hätte es mir gekauft, wenn ich es nicht umsonst bekommen hätte.
Ja. Du kannst dir ja Deathspank dafür jetzt kaufen.
Ja, werde ich auch.
Was der Spawn ja vorgeschlagen hatte, dass wir den TV-Teil und den Fernsehteil weglassen, werden wir erstmal so schnell noch nicht machen. Wir werden auch keinen eigenen Podcast machen. Aber wir werden das jetzt nochmal kurz sozusagen ansprechen. Nämlich, was es so Neues an der Welt der Fernsehserien und der Filme gibt. Fernsehserien, nicht so gerade viel Neues, aber dafür halt Filme. Ich habe zwei Filme gesehen, dazu kommen wir gleich. Die sind aber eher so jetzt DVD-Blu-Ray-Tipps, weil die sind im Kino nie so richtig gelaufen und kommen jetzt aber auf Blu-Ray raus. Du hast allerdings was gesehen, was man in 2 Wochen im Kino sehen kann.
Ja. In 2 Wochen schon?
Oder sogar später? Ja, nee, Quatsch. In 4 Wochen erst, wenn die Gamescom ist. Am 18. August kann man die Legende von Aang...
Genau, der Film, die Verfilmung von Avatar, Herr der Elemente, wie es eigentlich heißt.
Das hat nichts mit dem James Cameron nein, Avatar zu tun. Das,
da kann ich ja direkt schon mal sagen, nach dem Film durfte ich M. Night Shyamalan treffen. Und
dem Regisseur von The Sixth Sense,
The Happening, Science, The Village.
Und natürlich
hier Lady in the Water.
Ja,
Unbreakable.
Unbreakable.
Genau.
Dem ja immer so ein bisschen nachgesagt wird, dass jeder Film schlechter war als der Vorgänger. Also dass The Sixth Sense quasi so sein bester Film war und danach Unbreakable auch schon ganz cool, aber danach ging es eigentlich bergab, also Science
und... Also ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, Sixth Sense natürlich super, Meilenstein der Filmgeschichte, der ist nicht mehr wegzuradieren aus den Filmgeschichtsbüchern.
Ich sehe tote Menschen.
Dann, klar, hier Unbreakable, ist immer lustig, weil wenn ich mich an einen Film erinnere, dann immer an die letzte Szene, die ich so super geil gänsehautmäßig fand. Meinst du, man darf es sagen? Weil ihr müsst ja eigentlich wieder gesehen haben.
Also ich würde sagen, Unbreakable und The Sixth Sense sind jetzt Spoiler aufgehoben.
Ja.
Also die sind wirklich... Wenn ich weiß, dass Bruce Willis tot ist bei The Sixth
Sense... Nee, bei Unbreakable.
Das muss man, wer das bis jetzt noch nicht mitgesehen hat, also mein Gott, dann hat er eben...
Nee, aber ich fand's halt so cool, wie Samuel L. Jackson am Ende von Unbreakable dem Bruce Willis das dann auch alles so ins Gesicht sagt und so richtig so fanatisch auch dachte, dass Bruce Willis das verstehen würde.
Ja.
Und dass er so auch irgendwie so einen Freund gefunden hat und so einen Mitleidenden.
Nee.
Und das ist einfach so ein krasser Moment. Aber wenn ich ihn dann nochmal gucke, ich habe immer wieder Lust, ihn wieder zu sehen, finde ich, dass er so toll, seine Längen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist zwar geil, er hat auch wieder super geile Szenen und wie immer eine super geile Kamera und Beleuchtung und alles, aber er zieht sich dann immer so ein bisschen, aber dann kommt wieder dieses Ende und dann denkst du wieder so, wow, war das geil. The Village.
Fand ich super schlecht.
Ja.
Fand ich auch, war so ein Film, wo man von vornherein eigentlich wusste, worauf es hinausgeht.
Eben, genau.
Also das Problem war bei dem Michael Shannon-Film, war ja immer, dass The Sixth Sense halt diesen Superkracher hatte am Ende, den fast keiner erwartet hat und der wirklich die meisten Leute beim ersten Gucken aus den Socken gehauen hat. Dann wurde das aber plötzlich vielleicht unbewusst zu so einer Art Markenzeichen von diesem Regisseur, weil er bei Unbreakable halt eben auch schon wieder am Ende so ein Story-Twist drin hatte, der vielleicht überrascht war. Dass man das jetzt aber bei jedem Film vorausgesetzt hat, führte dazu, dass man bei The Village schon sofort wusste, worauf es eigentlich hinausläuft, weil die Optik, fand ich, sah halt so modern aus.
Mhm.
Also man hatte immer das Gefühl, als es dann hieß, okay, die kommen raus aus diesem Village und stellen fest, sie sind in der Gegenwart, war das für mich jetzt nicht so die große Überraschung, weil ich dachte, achso, na klar.
Da waren ja auch immer so Sachen mit irgendwelchen Fotos und solchen Hinweisen, wo man das auch schon erahnen konnte. Und dazu kam eben, was du sagst, selbst wenn du nicht genau wusstest, was passiert, du wusstest, die Ausgangsposition ist verkehrt.
Ja,
nachher wird sich auf jeden Fall alles umdrehen, egal wie es dann sein wird.
Dann kam schon Lady in the Water, oder?
Ja, also bei The Village war auch die Sache, ich habe mich verarscht
gefühlt,
weil ich mich auf ein... ich glaube, Science kam sogar vor Village.
Ja.
Aber bei The Village, ich habe mich verarscht gefühlt, ich habe mich auf einen Horrorfilm gefreut. Ich wollte einen Monsterfilm haben. Und deswegen habe ich mich einfach so verarscht gefühlt, weil fand ich halt blöd.
Ja.
Wobei ich sagen muss, von der Idee her, wenn du so als M. Night Shyamalan da sitzt und denkst, ich möchte mir eine originelle Idee überlegen, war es schon nicht schlecht. Also es war schon ein interessantes Konzept. Nur man hätte es irgendwie vielleicht noch cleverer ausspielen können, ne?
Also Science zum Beispiel, wo halt eben Mel Gibson da mit so einer kleinen Farm einer Invasion von Außerirdischen trotzt, fand ich, hatte sehr viele starke Momente. Eine ganz tolle Gänsehautszene war einfach nur diese eine mit der Hand Videokamera gefilmte Szene von diesem Kindergeburtstag, wo dann plötzlich hinten so ein Außerirdischer durchläuft. Die war einfach schon so vor dieser YouTube-Generation einfach schon so perfekt eingefangen, was vermutet Cloverfield über 90 Minuten versucht hat hinzubekommen.
Das Geile ist halt wirklich auch, deswegen erschreckt man sich auch jedes Mal so. Im Prinzip siehst du das Alien schon viel früher, als man es richtig realisiert.
Mhm.
Und deswegen ist es halt so dieser Extra-Schock, weil es ist geil.
Aber was mich an dem Film super gestört hat, ist halt diese ganze christliche Mythologie, die so aufgesetzt war, dass alles Schicksal ist, alles Fügung hat und dass alles einen Sinn hat, dass dieser frühe Tod seiner Frau eben auch einen Sinn hatte, damit er eben diesen Baseballschläger...
Ja, diese ganze Katholiken-Scheiße überhaupt.
Ist, diese Vorbestimmtheit und so. Ist auch erstaunlich, dass jemand, der aus dem indischen Hintergrund kommt, also eher aus anderen Glaubensrichtungen, dass der halt so völlig drauf abfährt, auf diesen ganzen Bestimmungsscheiß.
Ja, also das ist halt, immer so seine Rolle und so seinen Platz zu finden, das ist ja irgendwie so religionsübergreifend irgendwie, oder? Und auch immer so, einem großen Ganzen irgendwie so zu dienen und so sein. Das ist doch übergreifend.
Ich weiß nicht, ob das im Buddhismus so stark ist, glaube ich nicht.
Also ich finde halt bei ihm eher so positiv, dass er, wenn man all seine Filme betrachtet, alle möglichen verschiedenen Arten von Glauben, sei es so ein Comic-Glaube, so was, dieses Katholikenzeug, oder hier so mit Übersinnliches mit Geistern und so, dass er so alle verschiedenen Ebenen immer so anschneidet, ja. Das finde ich eigentlich gut, aber das bei Science war halt nicht mein Fall. Da kann ich dir zustimmen. So.
Du hast jetzt.
Und was ich auch bescheuert fand, war mit dem Wasser.
Ja.
Also das war einfach so hohl. Ich meine, bei diesen ganzen alten hier Attacke auf die Erde, wie heißt den aber? Krieg der Welten. Da sind es ja eher so, genau, Bakterien oder so ein Zeug oder Virus. Und
vor allem, ich meine, das haben wir ja schon, glaube ich, immer uns über lustig gemacht. Die Erde heißt von uns Menschen immer netterweise der blaue Planet. Und warum heißt er so? Weil zwei Drittel des Planeten von Wasser umgeben
sind. Wie man schon aus dem Weltall sehen
kann. Wie man schon sehen kann, wenn man schon außerhalb unseres Sonnensystems ist, ja. Und wie blöd müssen Außerirdische sein, die irgendwie gerade diesen einen Fakt anscheinend übersehen.
und sie scheinen es auch bis zum letzten Moment nicht gemerkt zu haben.
Ja.
Entweder haben sie Glück gehabt und sind bis dahin nicht
mit Wasser Regen gekommen.
Genau, oder wenn es geregnet hätte, wir hätten gar nichts mitbekommen von dieser Invasion. Nee. Das wäre schon. Irgendwann hieß es so, es sind wieder vermehrt Berichte über unbekannte Flugobjekte aufgetaucht, aber das scheint alles Fake gewesen zu sein. Man hat niemals UFOs gefunden, weil die alle geschmolzen sind.
Genau, nur irgendwelche verklumpten Reste.
Genau. Da haben wieder Flugzeuge das Urin aus der Luft geworfen und das ist dann versteinert.
Das erinnert mich an eine lustige kleine Kurzgeschichte aus Per Anhalt über die Galaxis, wo auf einer Seite beschrieben wird, wie eine große, große Invasionsarmee von Außerirdischen die Invasion der Erde vorbereitet und dann in letzter Sekunde aber daran scheitert, dass sie die Größenverhältnisse falsch eingeschätzt haben und die gesamte Invasionsflotte von einem Hund verschluckt worden ist.
Tja. Ja.
Das ist, genau, aber es geht ja um
was mich kurz noch erinnert an...
und uns wird immer vorgeworfen, dass wir so vom Hundertsten ins Tausendste kommen.
An Sunshine. Weil das fand ich so cool und krass, wo dieser eine lustige Physiker, der das alles in seinem Kopf berechnen sollte, als sie ihren Kurs korrigiert haben, dass er sich irgendwie um 0,00001 vertan hat und deswegen fast alles verbrannt ist, einer sterben musste und das fand ich... Fand ich erschreckend cool.
Deswegen hätten dieses Raumschiff und so hätte niemals von den Array Games Programmierern
gesteuert
werden können. Weil dann wäre es noch nicht mal gestartet.
Ja.
Es wären Flammen aufgegangen schon in der Bauphase oder so. Ja. Nee, aber wir reden von der Legende von Aang und wie gesagt, diese ganze Titelgebung ist halt sehr kompliziert, weil natürlich, wie gesagt, Avatar durften sie es halt eben nicht nennen, aus Verwechslung
gefahren mit James Cameron. Aber das ist so lustig, weil wir sind aus unserer Verschachtelung so falsch rausgekommen, nach Science und Village kam noch Lady in the Water, den alle scheiße finden, den ich geil finde, wo ich der Meinung bin, das ist sowas wie 2001 Odyssey im Weltraum, was alle erstmal nicht begriffen haben, aber in 30 Jahren werden alle sagen, das ist der Film gewesen. So, ich liebe diesen Film, geil, 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 perfekt gemacht, perfekte Schauspieler, alles, perfekte Cinematografie. Dann ging es mit Avatar dann, also Last Airbender weiter. So, jetzt haben wir das abgeschlossen.
Genau, dazu mit The Happening noch.
Stimmt, den finde ich scheiße.
Den fand ich gut.
Finde ich von Anfang an seine Scheiße.
Den fand ich gut, ich fand ihn gut gemacht, ich fand die Stimmung gut, ich fand so dieses Familienvater, sonst was da, also ich fand Max Payne.
Mark Wahlberg.
fand ich gut,
weil ich fand das.
Ich fand manche Momente einfach toll, so diese Kamerafahrt, wo dieses eine Auto in den Baum fährt
und sowas da. Sowas war cool. Ja. Es gab also einzelne Sachen, so Schockmomente auch, waren wieder cool, wie die da alle an den Bäumen hängen und so. Nur, erstmal.
Und die da runterfallen, vor allem am Anfang. Also die ganzen ersten Momente, wo dieser Virus zuschlägt und alle.
Ich fand, viele Sachen hätten noch spannender sein können. Gerade so Sachen, die sich wiederholt haben, fand ich dann blöd, wo dann irgendwie die Spannung raus war, wo immer alle stehen geblieben sind und so. Das war so, ich weiß nicht.
Wie gesagt, Lady in the Water habe ich noch nicht gesehen, aber du fandest ihn super.
Aber bei dem The Happening fand ich halt, das ist der einzige Film, den ich kenne, wo Zooey Deschanel mitspielt, wo sie nicht super hot aussieht. Und ich finde, es gab so ein paar Probleme. Zum Beispiel, sie haben auf einmal in den Entschluss gefasst, dass dieses komische Virus oder diese Pflanzenluft Leute nicht angreift, wenn sie in kleinen Gruppen unterwegs sind oder wenn sie wirklich wenige sind. Das haben aber so 2 Minuten vorher am Telefon gehört, wie eine einzelne Person von diesem Zeug verrückt gemacht wurde.
Ja.
Also war schon ihre Theorie längst widerlegt.
Das ist wie mit dem Wasser von The Science.
Ja.
Ja. Es war nicht ich sag nicht, dass irgendwie The Happening das geilste Drehbuch hat und sowas. Ich fand nur...
Ich fand auch die Dialoge so komplett bescheuert.
Ja.
Es sind in den irrsinnigsten Situationen dann Sachen besprochen haben, die niemals... Die
Legende von
Aang. ...gekommen werden. Ja, wir sind aber dadurch gekommen, weil ich gesagt habe, dass M. Night Shyamalan danach zu sprechen war, und er hat das gesagt mit diesem Avatar.
Ja.
Sie haben halt mit der Verfilmung, wollten sie ja anfangen, und haben dann halt gesehen, scheiße, also irgendjemand hat gesagt, hey cool, als James Cameron angefangen hat mit seinem Avatar, ich habe gehört, James Cameron will auch Avatar, der Herr der Elemente, verfilmen.
Ja.
Dann haben sie nachgeguckt und haben gesehen, dass er halt auch einen Film macht, der Avatar heißt, der aber was anderes ist.
Ja.
Dann haben die gesagt, oh scheiße. Und dann haben die gedacht, hey, lass uns James Cameron verklagen, weil wir haben ja die Rechte an der Herr der Elemente.
Ja.
Haben aber dann gesehen, dass James Cameron schon vor 7 Jahren,
ja, als
die Zeichentrickserie gar nicht gab, diesen Namen sich hat sichern lassen.
Ja, nach Mitte der 90er.
Ja, oder und so, haben dann gedacht, ja, scheiße. Und dann haben sie das alles jeweils umbenannt. Also hier Last Airbender und bei uns dann die Legende von Aang.
Ja. Was natürlich seltsam ist, weil The Last Airbender ist ja der Untertitel von Avatar auch irgendwie,
ja,
oder? Warum heißt der Film nicht bei uns einfach Herr der Elemente, was bei uns der Untertitel ist?
Absolut.
Statt die Legende von Aang, wo man den Fans wirklich erstmal klar machen muss, worum es geht.
Genau.
Ich selber kenne überhaupt nicht die Vorlage, die Comic-Vorlage. Ich habe auch nur das Spiel 5 Minuten gespielt, um die 1000 Gamerscore zu bekommen.
Mhm. Was lustig ist, weil du hast das Gefühl, du hättest es durchgespielt. Weil du schon Game Score hast.
Ja, ja.
Obwohl du noch nicht mal den Hauch eines Teils dieses Spiels gesehen hast.
Ja. Es ist ja diese ganzen, also ich sag mal, ist das eigentlich, ist das sowas wie Dragon Ball oder sowas, so von der Art her, bei der Zeichentrickserie?
Nee, überhaupt nicht. Also ich kenne die Zeichentrickserie auch nicht. Ich habe nie eine Folge gesehen, keine Ahnung. Ich weiß genauso viel wie du darüber.
Ja.
Ich weiß, da gibt's, also ich kenne ja nur die Handlung aus dem Film jetzt.
Ja.
Das ist so, dass es gibt, es ist halt so eine Fantasy-Erde, die halt auch viel mit Wald und Bäumen und so ist. Und da gibt's 4 Nationen. Und die eine hat Feuer, die andere hat Wasser, Erde und Luft.
Mhm.
Und die Feuertypen haben irgendwann so gesagt, wie das immer die Feuertypen
machen. Weil die Feuertypen sind auch die coolsten.
Ja,
eben. Wenn du
sie können ja alles vernichten, das ist ja das Lustige. Wasser geschmolzen,
ja.
Wind verbrannt,
ja.
Erde benutze ich, um ein Lagerfeuer zu machen. So, und die Feuernation hat irgendwann gesagt, wir wollen die krasseste Nation werden. Und die haben halt irgendwie die Luftnation auch irgendwie ausgelöscht fast. Da soll es angeblich keine mehr geben, nur noch einen. Und zwar, es gibt diesen Avatar, der kann alle Kräfte beherrschen, der muss sie halt erst lernen. Und der fängt immer bei den Windleuten an. Das ist die Kraft, die er als erstes hat. Und das ist so, der wird ausgewählt wie der Dalai Lama, indem er so Objekte aus so einem großen Pool so aussucht. Und wenn er die gleichen bestimmt, die vorhergegangenen Avatare, weil er halt auch immer wiedergeboren wird, aussucht, dann ist er halt, erkannt, es ist er.
Ja.
Weil er muss ja schon als Kind entdeckt werden, damit die ihm das alles beibringen können. Nun, werden halt die ganzen... Ja, das war so. Er ist in seinem Dorf...
Bitte keinen roten Faden in deiner Erziehung.
Nee. Er ist halt in seinem Dorf gewesen und sie haben ihm halt gesagt, als er halt ein kleines Kind ist, wenn du diese Prüfung hier machst, dann trittst du dieses Erbe des Avatars an und ziehst halt los und lernst die ganzen Sachen. Aber du darfst halt keine Familie haben, du musst immer die Bürde der ganzen Welt auf dich tragen und du darfst halt keine Freunde und alles haben, weil die werden dann irgendwann sterben und dann entwickelst du Gefühle für die. Wie bei den Jedi. Und dann hat er so gesagt, und ist weggelaufen. Und hat sich irgendwie im Wasser vergraben mit so einem lustigen Flugtier und hat sich so zu Eis gefroren, hat aber nicht dran gedacht, ihn Wecker zu stellen.
Weißt du?
Und ist dann so viele Jahre später erst rausgekommen, dass seine ganzen Windfreunde gestorben sind.
Toll.
Und er dachte so, er kommt aus dem Wasser raus und geht wieder zurück und sagt, hey, hier bin ich wieder. Und dann liegen da nur noch so Skelette rum. Und so beginnt dann halt die Reise. Also er trifft dann halt so ein paar Gefährten und die müssen ihm dann halt helfen, erstmal wieder Lust darauf zu bekommen, das zu machen. Er weiß halt auch nicht, dass das Feuerreich so mächtig geworden ist und alle unterdrückt. Und er muss dann halt erst wieder Lust darauf bekommen, zu helfen. Und dann, er lernt auch in dem Film nur eine Macht dazu. Das heißt, es soll auch einen zweiten und dritten Teil geben, wo er dann die restlichen Sachen lernt.
Oh mein Gott.
Und so ist das. Das ist halt so grob, worum es geht. Und ich muss sagen, in Amerika fanden alle irgendwie den Film scheiße, wobei man kennt halt nur die großen Kritiker. Weil M. Night Shyamalan meinte, die regionalen Kritiker fanden eigentlich auch alle ganz gut, nur die man international zu lesen bekommt, die von Times und Variety und Roger Ebert und alle und IGN, die hätten ihn verrissen, weil die ihn persönlich inzwischen nicht mögen.
Nicht mehr mögen, ja.
Das irgendwie haben sie halt durch seine ersten beiden Filme eine bestimmte Erwartungshaltung an seinen Namen entwickelt und wenn irgendwo M. Night Shyamalan draufsteht, dann muss das genau so ein Film sein, sonst wären sie enttäuscht. Mhm. So ist halt seine Erklärung davon. Wobei er das auch alles ganz locker sieht, also dem ist es auch egal. Und er meint halt, er ist eher angepisst darüber, dass die Filmstudios so fett seinen Namen immer aufs Plakat machen, weil er will das gar nicht. Er will einfach nur, dass sein Film ins Kino kommt, die Leute sich den ganz unbefangen angucken. Er will auch gar nicht so im Rampenlicht stehen dabei. Aber er war halt damals der jüngste Oscar-nominierte Regisseur und der ganze Kram und da und der natürlich der Regisseur von Sixth Sense und das wir wollen die für ihr Marketing nutzen.
Zumal ich weiß auch nicht, wie das bei den ganzen ersten Filmen, wie diese ganze Filmografie, die wir gesagt hatten, das waren ja alles so originelle neue Ideen. Ich weiß nicht, ob er selber das Drehbuch geschrieben hat bei Sixth Sense und sowas, aber
ich glaube schon.
Oder ob er es nur adaptiert hat und so. Auf alle Fälle, genau, ich denke mal auch, er hat die geschrieben, weil deswegen wird ja dieser immer der Twist und sowas immer ihm zugerechnet. The Last Airbender ist ja in dem Sinne bestimmt, also eigentlich sowas wie Harry Potter oder so, also eine Auftragsarbeit, wo sehr viel schon vorher feststeht, also da kannst du ja nicht so deinen großen Story-Twist am Ende einbauen oder so.
Ja, das ist halt so, wirklich, man hat auch das Gefühl, er fand die Geschichte und so schon cool und er wollte das auch machen und er wurde nicht irgendwie dazu gezwungen oder er hat sich geärgert, dass er nicht sein eigenes Ding da drehen konnte, wie er es vorher mal gemacht hat. Sondern er wollte das schon machen. Weil man stellt sich den ganz falsch vor. Ich dachte, das wäre jetzt so ein in sich gekehrter, spiritueller Typ, der dann so sitzt und auch immer so den tieferen Sinn in seinen Filmen sucht. Das war so ein richtig junger Kerl, der ist ja auch wirklich noch relativ jung, kam so rein, hey, what's up, guys, hat sich hingesetzt, ganz locker losgeplaudert, egal was man gefragt hat, auch kritische Sachen über seinen Film oder das Studiosystem oder seine Arbeitgeber, hat er relativ ehrlich beantwortet. Und der wollte halt einfach nur so einen Film machen, der ihm selber auch Spaß macht und hatte an sich gar nicht diesen Anspruch, Twists reinzubringen, irgendwie was besonders Tiefgründiges daraus zu machen.
Hast du den in 3D gesehen?
Ja. Ah, ja. Und leider nicht so toll. Also es ist halt dieses nachkonvertierte 3D. Ich muss sagen, es sah jetzt nicht komplett scheiße aus, also der Film, man konnte ihn sich so auch angucken, war ganz nett. Aber es war halt nicht so cool wie bei einem richtigen Toy Story oder halt bei dem echten Avatar. M meinte auch zu mir, dass er das mit dem 3D selbst nicht so gut findet und er wurde auch praktisch dazu gezwungen, dass sein Film nachträglich in 3D konvertiert wird. Von ihm ging das nicht aus. Er hätte sich lieber gespart.
Was ja lustigerweise übrigens auch auf diesen super erfolgreichen Kampf der Titanen zutrifft, der ja auch eigentlich in 2D gedreht worden ist und nachträglich erst hochgeskaliert wird, dass jetzt viele sagen, der Film ist zwar jetzt, wo er auf DVD und Blu-ray rauskommt, immer noch inhaltlich eher scheiße, aber zumindest sieht er viel besser aus, weil er jetzt schön scharf ist und diese ganzen komischen Billig-3D-Effekte nicht durchkommen. Also bin mal gespannt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir doch nochmal ansehen.
Ja, ich werde ihn mir auch nochmal.
Sam Worthen.
Aber M meinte auch, dass...
ich denke immer, das ist der Chef von James Bond.
Ich auch. Nee, er heißt ja so. Ja. Er heißt ja M. Dass wenn er den zweiten und dritten Avatar gemacht hat, es steht ja noch nicht ganz fest, aber der Film hat in Amerika über 100 Millionen schon eingespielt, hat 150 Millionen etwa gekostet und er wird in Europa auch nochmal ziemlich viel Geld machen, weil die TV-Serie so populär ist bei Kindern. Deswegen ist das schon sicher, dass der kein Flop wird, auch wenn das viele behaupten, weil sie den Film nicht mochten. Und darum hat er gesagt, er wird das 3D-System von James Cameron, das wirklich komplett mit richtigen 3D-Kameras von Anfang bis Ende gedreht wird, mal ausprobieren und gucken, wie es ihm gefällt, weil es halt nur ein bisschen andere Art ist, den Film zu drehen dann. Dann wird er vielleicht halt den zweiten und dritten direkt in richtigen 3D machen. Aber wenn nicht bis dahin schon das abgeappt ist mit diesem ganzen...
Hoffen wir mal das Beste.
Ja, weil er hat auch gesagt, er hat andere 3D-Filme gesehen. Und manchmal bei Toy Story oder so fand er es auch eigentlich nicht so scheiße.
Ja.
Aber es gab halt genug Filme, wo er es total kacke fand.
Ja.
Und er glaubt auch nicht, dass es irgendwie die Zukunft ist. Oder, ja.
Wie gesagt, bei Toy Story und ich meine, da ist es ja so, dass auch das 3D bei Pixar grundsätzlich eigentlich gar keine Rolle spielt. Dass sie ja sagen, uns ist wichtig eine Story und die Figuren. Und es gibt weder bei Toy Story noch bei Oben, die ja beide in 3D auch ins Kino kamen, gibt es irgendeine Szene, die den Eindruck erweckt, dass der Film jetzt ein 3D-Effekt bewusst ist. Also wenn es so bei Monster vs. Aliens und so immer ich meine, der ganze Film wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, der wirkt so, als wollte man alle 3D-Effekte, die es gibt, unterbringen. Und was geht da besser, als wenn es Hotdog regnet? Andauernd fällt dir da was ins Gesicht.
Ja.
Und das war ja bei Toy Story 3 auch nicht so, dass man, wenn man den eben nicht in 3D sieht, auch nicht so viel verpasst, weil dieser kleine Tiefeneffekt, der bei manchen Szenen drin ist, auf den kann man gut verzichten.
Ja.
Also, aber, also, ich meine, Wir machen das ja immer so, dass die Filmchecks auf der Seite dann erscheinen, wenn der Film ins Kino kommt, weil was bringt uns das, wenn wir das jetzt morgen machen und der Film erst in einem Monat im Kino läuft?
Dann sucht ja noch keiner bei Google
danach. Dann habt ihr es schon vergessen, wir haben es vergessen und das bringt ja nicht viel. Deswegen werden sich einige vielleicht auch wundern, wo der Toy Story 3 Filmcheck ist. Ja. Den gibt es auch erst in 2 Wochen, wenn der Film ins Kino läuft.
Ich kann auch als kleinen Appetit haben halt über Legende von Aang sagen, was ich halt ziemlich cool fand, was ich nicht erwartet hätte. Es ist ja so, dass die mit so Martial Arts mäßig kämpfen und dann immer bestimmte Moves, die machen, erzeugen dann so Magieeffekte, dass dann so ein Feuerball entsteht oder so Wasser weggeschleudert wird. Und die Martial Arts Sachen sehen ziemlich geil aus, weil der kleine Junge, der die Hauptrolle spielt, ist wirklich so ein krasser Typ, der schon sämtliche Gürtel hat, der irgendwie so der Weltmeister in allen Kampfsportarten ist, obwohl er noch so ein kleiner Junge ist. Ja. Und der Hauptdarsteller von Slumdog Millionär das wissen die wenigsten, der hat auch irgendwie 6 Jahre lang Kampfsport gemacht und die können das echt und deswegen sind auch die ganzen Sachen nicht so hektisch geschnitten, sondern man kann immer ganz cool diese Bewegung sehen, auch das sind immer so ganz coole Slow-Motion Sachen drin und die Effekte sind auch eigentlich relativ gut bei Last Airbender bzw. hier Legende von Aang. Deswegen hat er schon alleine deswegen einen geilen Unterhaltungswert, weil auch ziemlich viele Kampfszenen drin sind. Wenn man Martial Arts cool findet, dann wird man da auch so allein deswegen schon so einen gewissen Optikwert geboten bekommen. Kleinen überraschenden Daumen nach oben schon mal von mir, den man nicht erwartet hätte, aber wir werden dann sehen, wie viele Popcorn-Tüten das bekommt.
Es gibt einen kleinen Daumen, also von mir gibt es noch sozusagen 2 kleine Tipps für Leute, die in die Videothek gehen oder Filme kaufen, gleich so. 2 Filme. Der erste Film, den ich ganz kurz sagen möchte, ist Daybreakers. Der lief bei uns, glaube ich, auch nicht doll im Kino und wenn, dann habe ich es verpasst oder nicht so offiziell. Ist halt ein ganz netter Film mit Ethan Hawke und dem Willem Dafoe, den wir ja alle kennen als Green Goblin. Es ist ein Film, der eine ganz nette Grundidee hat, nämlich, dass es eine zukünftige Welt gibt, die quasi von Vampiren komplett besiedelt ist. Also Vampir sein ist völlig normal. Es gab diesen Outbreak, alle Leute sind mit der Zeit zu Vampiren geworden und die gesamte Weltbevölkerung besteht aus Vampiren und deswegen wird halt diese ganze Welt halt schon so auf Vampirleben eingerichtet. Also meistens findet alles nachts statt. Tagsüber kannst du mit dem Auto durch die Gegend fahren, aber dann werden dir halt so extra so eine Verdunklungsmechanismen angefahren, damit du auch im Dunkeln tagsüber fahren kannst. Dann sind halt die Scheiben getönt und du fährst mit Videokameras und sowas. Also die ganze Welt ist schon so darauf eingerichtet, dass nur Vampire leben und denen gehen langsam die Menschen aus, weil die Menschen natürlich wie bei Matrix teilweise in so eine Art Farmen gehalten werden, wo einfach nur das Blut ausgesaugt wird, damit die Vampire immer schön sich am Bahnhof an der Theke nochmal eine Dose Blut ziehen können. Und es gibt noch so ein paar freilaufende Menschen, aber das sind ganz selten und die werden halt auch gejagt. Das ist so die Grundprämisse und dann gibt es eben 1-2 Vampire, die schaffen durch eine ganz seltsame Geschichte, dass die kurz dem Sonnenlicht ausgesetzt werden und danach schnell wieder ins Wasser kommen, schaffen die es, dass sie Daybreakers sind, dass sie heißt auch nicht.
Warum heißt der Film eigentlich nicht Daywalkers?
Ja, Daywalkers,
genau. Und Wesley Snipes in der Hauptrolle.
Ja, ja, was natürlich dann auch eine Heilung und so. Ist es ein lustiger Vampirfilm? Ja, man kann ihn sich einmal ansehen. Das ist halt die meiste Faszination ist dieses diese Zivil, also Sam Neill spielt auch mit, den wir ja aus Jurassic Park kennen oder eben aus Event Horizon, wo er den durchgeknallten Wissenschaftler gespielt hat. Es sind ein paar nette Ideen drin, aber ansonsten muss man sagen, Daybreakers ist so ein Film, einmal angucken, ganz nett, die Auflösung ist am Ende eben auch nicht so spektakulär. Es ist auch wieder witzig, dass das so ein Film ist, der wo eigentlich die ganze Erde voll mit Vampiren ist, aber im Grunde gibt es nur 4 Figuren oder so, die die Haupthandlung vorantreiben und die lösen auch die Probleme der gesamten Welt ein. Also das ist so, naja.
Aber das ist auch mal wieder so ein gutes Wort von dir, dass uns auch solche Filme irgendwie so ein bisschen Spaß machen können. Ja. Also das ist schon durchaus so ein netter einmal angucken, Action und ein paar Vampire. Sowas macht uns Spaß, weil das wurde ja uns nach Predators vorgeworfen. Dass wir da
also zum Thema Predators oder so, dass wir kein Popcorn-Kino mögen. Bei mir bekommt Judge Dredd 4 von 5. Bei mir bekommt Jay und Silent Bob 4 von 5. So wie alle Kevin Smith-Filme oder eine 5 von 5.
Klar, auf jeden Fall.
Also wir sind jetzt hier, wie gesagt, nicht zu intellektuell. Aber Daybreakers wäre vielleicht auch so eine 2 oder 3 Popcorn-Tüten. Ja. Wer sich das für 1 Euro aus der Videothek holt, der hat einen lustigen Abend. Schon weitaus besser hat mir gefallen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil die Kritiken da auch eher schlecht waren. War Repo Man. Und das ist der neue Film mit Jude Law in der Hauptrolle und unter anderem auch wieder unserem Freund Forrest Whitaker.
Ah, der letzte König von Schottland. Oder genau. Der schwarze Karl Dall, wie ich immer sage.
Oder ich glaube, bei iRobot hat er ja auch mitgespielt und so. Der spielt ja immer sehr oft die Nebenrollen. Ja, da war ja der Sheriff, der Chef.
Ah, von, ja, genau, stimmt.
Also er spielt da immer mit. Repo-Man ist wieder eine Zukunftsvision und die ist allerdings recht beklemmt, weil sie irgendwie so viel Wahrheit hat. Es gibt eine große Firma, die verkauft künstliche Organe. Künstliche Nieren, künstliche Leber. In dieser Welt ist so, wie bei Minority Report, man kann so ziemlich jedes Organ einfach kaufen. Du kaufst dieses Organ, füllst einen Kreditvertrag aus. Wenn du aber mit deinen Zahlungen in Rückstand bist und mehr als 3 Monate lang nicht bezahlt hast, dann kommt einer dieser Repo-Mans bei dir vorbei und entnimmt diese Organe. Ja. Was meistens dazu führt, dass du auf der Stelle tot bist. Witziges Detail, es gab mal ein Monty Python-Sketch bei Wunderbare Welt der Schwerkraft, oder nee, Quatsch, bei Der Sinn des Lebens war das drin. Der Sinn des Lebens hatte Monty Python Sketch, dass Organspender bei dir zu Hause ins Haus kamen und dich einfach so auf bestialische Art abgeschlachtet haben, weil es egal war, ob du lebst oder tot bist. Also, du hast einen Organspenderausweis gemacht und die holen sich die Organe. Und lustig ist, dass dieser Sketch in dem Film Repo Man auch gesehen wird von den beiden Repo Mans und sie darüber lachen, weil natürlich sie genau dasselbe machen. Sie fahren halt zu Leuten hin, die nicht zahlen können, nehmen die Niere und bringen sie halt auf die Art um. Natürlich stellt dann dieser, das ist natürlich ein bisschen billig, dass dieser Jude Law eben als Repo-Man natürlich irgendwann feststellt, dass man ihn selber eben auch seine Organe einverpflanzt, damit es eine Abhängigkeit ist, dass er diesen Job auch weitermachen muss. Und irgendwann findet er sich halt selber auf der Fahndungsliste wieder und ist auf der Flucht und
Everybody sieht, runs!
Ja, genau.
haben die auch Kotzstäbe?
Nee, sowas in der Art. Aber er bekommt dann dieses ganze System eben aus der anderen Perspektive mit.
Und also, solange es keine Sequenz auf seiner Flucht gibt, in der er in ein Autohaus läuft, in ein Auto reinsetzt, während es gebaut wird.
Zusammengebaut wird und das dann überlebt. Nee, also es ist ein Film, den ich... er hat auch einen Production Value. Also zum Beispiel der Daybreakers, den merkt man sein kleines Budget an. Also der hätte bestimmt gern mehr gemacht, aber war halt nicht mehr drin.
Haben sie den Schauspielern die echten Zähne geschliffen, weil sie sich keine Plastik-Vampir-Zähne leisten
konnten. Bei Repo Man ist ein bisschen mehr Kohle am Start und deswegen... ich bin jetzt zum Beispiel kein Film, der sowas wie diese Zukunftsvision wie Children of Men ist für mich jetzt nicht so einer der besten Filme der letzten 10 Jahre, obwohl das bei vielen Leuten so ankommt.
Wie bei mir zum Beispiel.
Ja, genau. Aber diesen Repo-Man fand ich halt einmal, diese Organspende-Geschichte ist halt an Betracht des amerikanischen und bald auch des deutschen Gesundheitswesens nicht so abwegig. Mhm. Und er ist ein spannender Actionfilm, er hat ziemlich geile Action-Szenen. Jude Law ist eine ziemlich geile Sau in dem Film, was mir immer gut gefällt. Weil er ja oft so eine Frauenversteherrollen hat oder eben so wie bei AI, wo er diese Gigolo Joe Roboter ist.
Hey Joe, wie geht's denn so? Hey Jane, schön dich zu sehen.
Ja, genau. Oder bei Gattaca oder so. Er ist ja sonst immer eher der Ruhige. Natürlich eine coole Rolle, weil er jetzt vor kurzem eben auch bei Sherlock Holmes, wo er den Watson gespielt hat, konnte er schon ein bisschen mehr. Aber bei Repo Man ist er halt auch so ein abgefuckter Killer-Typ.
Ja, nicht so wie bei diesen komischen Ferienliebe-Filmen da.
Ja, wo die Häuser tauschen oder so.
Ich habe Kinder, ich habe dir das nicht verraten.
Ja.
Ich bin ein guter Vater.
Klar, das ist so diese Hugh Grant-Schiene, die er auch bedienen kann. Aber Repo Man für mich war ein guter, also wer so auf diese Richtung Zukunftsfilme steht, so halt wie Minority Report oder sowas, mit ein bisschen Action, mit ein bisschen ernstem Hintergrund, aber eben trotzdem ist es vor allem halt ein Actionfilm. Mich hat er super unterhalten. Ich fand Forrest Whitaker auch wieder gut in dieser Nebenrolle als so sein bester Kumpel und so, der dann später sein Gegner ist.
Wie gesagt, das mit dem Auge macht er gut.
Ja, mit seinem Triebauge da.
Perfekt spielt er das. Nee, aber also, ein Kumpel von mir hat das irgendwie so cool beschrieben. Viele Grüße an Jan Lagmann. Ja. Er hat geschrieben, alles, was die Kritiker sagen, warum der Film scheiße ist, stimmt im Prinzip. Aber trotzdem fand ich ihn irgendwie cool.
Ja.
Also trotzdem hat er Spaß gemacht.
Also für mich auch. Also Repo Man für mich auf alle Fälle ein Ausleih- oder Kauftipp. Daybreaker ist nicht so. Und genau. Mal gucken. Was jetzt auch sehr gespannt ist, was ich mir auf alle Fälle angucken werde, ist ja, der startet diese Woche, ist dieser Film Moon. Der letztes Jahr schon in Amerika lief, ein ziemlicher Independent-Hit ist, wo es auch wieder nur darum geht, dass ein Mann alleine in der Mondstation quasi da so Mineralien abbaut und langsam verrückt wird, weil er schon seit 3 Jahren in der Isolation ist. Das erinnert jetzt sehr stark an so Filme wie Solaris oder so, die halt so...
Oder Bug,
keine Ahnung. Bug habe ich ja nicht gesehen, hast du mir ausgeliehen, liegt immer noch da.
Also neben den krankesten Filme.
Deine Ex, mein Albtraum.
Ja. Guck dir mal, der ist lustig.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch die Woche zu gucken. Ist ja auch lustig, weil dieser Mann ist ja ganz allein auf dieser Station und hat so einen kleinen Roboter, der ihm hilft.
Nein!
Und der Roboter hat
die Stimme von Kevin Spacey. Das ist aber kein Remake von Silent Running, oder?
Weiß ich nicht.
Dieses mit Huey und Dewey, diesen zwei kleinen Robotern, nee, wo einer auf so einer Raumstation ist mit so einer Bioplantage und so einem Wintergarten, und der war auch irgendwie so einsam im Weltall mit diesen Robotern.
Nee, also das Erstaunliche bei Moon ist ja, und da spoiler ich ja nicht so viel, weil das ist ja auch schon im Trailer zu sehen, dieser Mann ist da ganz alleine mit seinem kleinen Roboter, der von Kevin Spacey gesprochen wird. Dieser Mann fährt irgendwann raus.
Die bauen kein Kryptonit ab, oder?
Nee, aber auch so eine ganz geilvolle Substanz halt. Und der fährt einmal raus, um einer diesen Bergarbeiter-Roboter zu reparieren und verunglückt dabei und wacht dann wieder auf, ist wieder gut. Fährt dann aber nochmal zu dieser Unglücksstelle und sieht sich selber da drin liegen und holt sich selber nochmal nach Hause. Es gibt ihn also auf Deutsch zweimal. Ja. Und das ist halt eben das Mysterium. Was ist passiert? Halluziniert er jetzt schon? Sieht er sich jetzt selber doppelt? Oder ist da ein Klon von ihm geschaffen worden, weil diese Firma nicht will, dass man merkt, dass da Leute umkommen?
Ach so,
okay. Also sowas. Cool. Er ist dann plötzlich zu zweit. Also er selber, ihn gibt es dann zweimal.
Du sprichst schon so, als wenn du den Film bereits gesehen hättest.
Nee, das ist... Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen und ein paar Szenen gesehen. Also wie gesagt, Moon ab dieser Woche im Kino,
ja,
ist so ein Independent-Hit.
Also wir gucken ja, oder ich weiß nicht, ob du auch mitkommst, hier den Zauberer-Film, Zauberlehrling da.
Ja, der
Lehrling
ist genau.
Ist auch schon nächste Woche, oder?
Nächste Woche, aber der ist ja auch erst im September oder so, wann der rauskommt. Und ich bin
vielleicht Inception.
Vielleicht Inception, ja.
Ja.
Sind wir alle sehr gespannt drauf. Also für Filme wird uns der Stoff nicht so schnell ausgehen. Das ist schön, weil momentan ja spielemäßig nicht so viel abläuft.
Eben, genau.
Aber dafür können wir uns dann bestimmt ab August von den Spielen nicht mehr retten, wenn dann die Gamescom ist. Und danach geht es ja auch schon los. Dann kommt ja schon Hello Reach und wie sie alle heißen.
Kenan Lynch kommt ja tatsächlich kommt während bald. Der Gamescom raus, haben sie jetzt gesagt.
Ja, wir haben jetzt hier auch eine 4-Level-Preview. Müssen wir uns mal angucken. Mhm. Und dann natürlich nicht zu vergessen, gleich nach der Gamescom, Mafia 2. Hallo.
Stimmt.
Also was will man mehr? Dann geht's richtig los.
Ja. Feinster Zucker, sag ich
Feinster schon. Feinster Zucker, in den Arsch geblasen, direkt von der Area Games Redaktion.
Danke, dass es direkt wieder
ein
kleiner Fäkalhumor durchkam bei dir.
Das musste sein.
Ja, der Fäkallieferant nennt man dich auch in der User-Szene.
Ich denke mal, schönes Schlusswort.
Ja.
Wenn Fäkalien, dann Area Games. Das war der 52. Area Games Podcast. Verabschieden tun sich der Alexander Laschewski-Vogt
und Daniel Pog.
Bis zum nächsten Mal.
Fucking ass.
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Area Games.
Ja.
Zack.
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie... Ey, klar, diese...
Lass mal eben, das habe ich fast vergessen.
Lass mal diese Kurzpause.
Ja.
Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Der kommt nur rückblenden.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja.
Das machen wir.
Als klavierspielenden Hund.
Genau.
Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.